Mein Name ist Alexander Stodden, ich komme vom Weingut Schank Stodden in Rech an der Ahr. Wir kennen Helene seit 2017, als sie für ihren Sommelier ihr Praktikum machen musste und sie es bei uns im Weingut absolviert hat. Es war eine Wohltat, mit ihr zusammenzuarbeiten, auch wenn sie am ersten Tag eine WhatsApp geschrieben hat, okay, ich komme 10 Minuten später. Aber alles gut. Sie hat den Verkehr nicht richtig eingeschätzt damals. Sie war sich im Praktikum für nichts zu schade, hat Tanks sauber gemacht und hat immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt, selbst als sie klatschnass aus dem Tank durch das Mannloch geguckt hat. Und es war definitiv eine Wohltat, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie ist sehr herzlich, hat unwahrscheinlich viel Weinkompetenz. Es macht immer Spaß mit ihr. Sie hat ein Lächeln auf den Lippen. Sie macht einen super aufmerksamen Service. Wir haben sie im Aquachamp besucht, ohne aufdringlich zu sein. Es ist Wahnsinn und ich kann nur sagen, es macht Spaß, dass man bei ihr Gast sein darf.
Bist nicht das erste Mal da, oder? Ich meine, dich schon mal gesehen zu haben. Wie auch immer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier. Die interessantesten Weinkenner. Ja, und in dem Fall Weinkellnerin unserer Zeit. Und mit Anna-Helene Herpers. Der eine oder andere kennt sie aus Wolfsburg, aus dem Aqua von Sven Elverfeld. Haben wir heute eine Senkrechtstarterin. Ein absolutes Naturtalent. Eine, die es geschafft hat, mehr oder weniger von 0 auf 100 komplett durchzustarten. Sich mit ganz viel Fleiß, ganz viel Engagement, bisschen Verrücktheit, in die oberste Restaurant- und ja, somit auch Sommelier-Liga hochzuarbeiten. Ein Naturtalent. Und wie sie das geschafft hat, erzählt sie uns gleich. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz besonders bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, von Siovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass wir jeden Freitag einen neuen Gast haben dürfen. Jeden Freitag euch einen neuen Sommelier, eine Sommeliere oder eben einen Freund des Sommeliers präsentieren dürfen. Einfach jemanden Großartiges aus der WeinkellnerInnenwelt. Jemanden wie Sie. Herzlich willkommen, liebe Anna-Helene Herpers! Kann man sagen, dass du eigentlich nur wirklich Glück oder Schwein gehabt hast? Weil du hast dich ja damals initiativ im Aqua beworben.
Richtig, also beides würde ich sagen.
Bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, heute schreibe ich meine Bewerbung zu einem Drei-Sterne?
Der Wunsch war da, weil ich war damals zu der Zeit in der Schote, im Einsterner in Essen bei Nelson Müller. Und da hatte ich dann auch berufsbegleitend mein IHK-Sommelier gemacht. Und dann wollte ich es nochmal wissen. Habe ich gedacht, wenn du jetzt irgendwie gehst, dann will ich die drei Sterne. Und dann, ja, war irgendwie eine komische Zeit. Vielleicht vom Timing halt auch einfach gerade nichts ausgeschrieben, aber ich hatte mir das Aqua ausgesucht und unter anderem Niedersachsen damals noch bei Thomas Bühner, das La Vie ebenfalls. Und manchmal, wie der Zufall und das Glück das auch so will, hat dann das Aqua, also hat Sven beziehungsweise damals Jimmy Lödemarsel und Marcel Runge, die haben Restaurantleiter, Maître und Marcel Runge, den Sommelier gemacht und die haben zugesagt und dann hat das gestartet. Genau vor 17 habe ich den IHK-Sommelier zu Ende gemacht und ja. 18 bin ich dann hier nach Wolfsburg gekommen.
Also vor 6 Jahren?
Ja.
Und du hast als Kommis-Sommelier dann angefangen? Und bis dann 2021, soweit ich weiß, dann Chefsommelier geworden.
Genau, weil auch da dann Elternzeitvertretung war und ich dann auch so ein bisschen, wie du es angesprochen hast, vielleicht manchmal muss man auch einfach Glück haben, dass einem das Vertrauen gegeben wird.
Ich finde aber, das Signifikante dabei ist dann, dass man zwar dieses Glück haben muss, aber ja trotzdem liefern muss.
Richtig.
Also letztlich muss man ja trotzdem gut sein, man muss das, sonst wärst du halt auch keine 6 Jahre da gewesen oder 5 Jahre da gewesen und hättest diese Stelle aktiv ausgekleidet und bekleidet oder wärst dann eben auch zur Chefsommeliere dann irgendwie aufgestiegen worden, sonst hätte man das irgendwie extern gelöst. Also du wirst ja da geliefert haben. Ist der Unterschied zwischen einem Einsterner und einem Dreisterner, weil ganz viele können sich das ja nicht vorstellen, ist der da, ist der enorm oder ist man ohnehin in diesem Mindgame drin, Leistung zu bringen und dann ist eigentlich egal, wo man arbeitet?
Also der Eigenanspruch ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, egal ob man ja seine Weinbar hat, im Einsterner arbeitet oder halt die 3 Sterne hat. Man hat aber natürlich auch eine gewisse Bürde, einen gewissen Druck, der durch die ganzen Institutionen, Magazine, Bewertungen und ja, so ein bisschen eben auch der Druck von dieses liefern zu müssen, ne, diese 3 Sterne zu halten, das ist nicht, klingt immer so einfach bei den gerade 25 Jahre Sven Elverfeld, das ist ein Lebenswerk, da wurde er auch für ausgezeichnet. Und dann, wenn man dann halt eben ja das Glück hat, das begleiten zu dürfen, hängt das die Messlatte ziemlich hoch und baut auch so einen gewissen Druck auf, was aber auch irgendwie ja einen lebendig erhält und man stetig auch wirklich versucht, die Beste oder der Beste zu sein an der Stelle.
Wer macht den Druck? Machen den wirklich die Magazine, die Tester, die Bewertung oder machen es die Gäste oder macht das Unternehmen oder macht man sich den selber?
Ich glaube, ich habe mir den auch unheimlich selber gemacht, weil man natürlich auch abliefern will und man möchte auch wirklich jeden begeistern, weil umgekehrt sehe ich mich dann auch immer gerne, wie wärst du auf der anderen Seite als Gast, ne? Du kommst dann wirklich in das Restaurant, du sparst, die meisten, viele sparen auch dafür oder die Genussliebhaber, die da wirklich oft in die 3-Sterne-Restaurants gehen oder so, die haben dann gewisse Erwartungshaltung und mein Job ist dann auch einfach und mein Wunsch ist das auch wirklich, alle abzuholen.
Kann man das?
Nee, das ist auch mal nicht passiert. Ja. Liest man ja auch dann in Bewertungen. aber wie sagt man, das Feedback ist dann auch das Frühstück der Erfolgreichen sozusagen. Ne? Also dann justiert man dann auch eben nach. Es gibt ja dann diese besagten Service-Meetings, die auch wirklich wichtig sind. Wir haben ein tolles Team, dass wir uns untereinander auch wirklich herzlich und freundschaftlich austauschen und auch ja gemeinsam lernen und genau.
Manchen kann man es, glaube ich, auch einfach nicht recht machen und das muss man dann auch.
Das muss man einfach akzeptieren oder hinnehmen oder.
Wir haben das immer den 13. Tisch genannt. Also das war, das ist so, na, du hast ein Restaurant mit 20 Tischen und bist dann wirklich engagiert und super und 19 genießen den Abend, können sich fallen lassen, sind begeistert und einer ist halt, der hat die Bahn nicht gekriegt oder wie auch immer. Mhm. Und man kann überhaupt nichts dabei machen und wenn man dann so ins Reine mit sich geht und sagt, habe ich dort wirklich alles getan? War das halt wirklich irgendwie Pech? War der Wein wirklich verkorkt? Habe ich einen objektiven Fehler gemacht? Was auch immer. Und man findet keinen Fehler, dann ist es halt einfach der 13. Tisch. Dann ist die Fee, war es die 13. Fee? Ja, ich glaube, ne?
Ja.
Genau. Die 13. Fee, die halt keinen Goldteller bekommen hat oder warum auch immer. Und dann muss man das als solches hinnehmen und sich trotzdem an der Freude der anderen dann irgendwie erfreuen und mit sowas leben lernen. Oder kennst du diesen buddhistischen Gedanken, wo man eine richtig absolut perfekt gemauerte Wand hat? Also so, wo Ziegelstein auf Ziegelstein und dann guckt dieser eine kleine Ziegelstein, guckt 1 Millimeter raus. Und es geht nicht um diese riesengroße Wand, die eigentlich absolut perfekt ist, wo man sagt, wow, wer hat das gemacht? Sondern man guckt immer auf diesen einen kleinen Ziegelstein. Mhm. Und den ignorieren zu können und dann trotzdem sich an dieser Perfektion des anderen zu erfreuen, das ist, glaube ich, eine große Kunst. Und das muss man, glaube ich, auch im 3-Sterner lernen.
Ja.
Oder war das jetzt viel zu ausführlich und viel zu sinnlos von mir?
Nee, das ist eine wunderschöne Bildsprache. die Stellung zu halten, standhaft zu bleiben oder sich nicht davon beirren zu lassen, wenn es mal holprig wird, dann schnallen wir uns an und dann geht's weiter.
Gab es ein Erlebnis, was dich nachhaltig geprägt hat? Also entweder schön oder irgendwie gravierend oder sonstiges, wo du sagst, wow, und sowas kann man nur in einem Drei-Sterne erleben.
Also, um es jetzt kurz und schmerzfrei zu machen, ich hatte da auch mal so eine wirklich doofe Situation, wo dann Gäste die eigentlich ein super, also die hatten einen wunderschönen Abend bis zur Rechnung, da gab es dann ein doofes Erlebnis mit Missverständnissen über ein Arrangement und die waren dann im Endeffekt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Mücke wurde zum Elefanten gemacht und dann haben die sich daran aufgehangen und sind irgendwie total enttäuscht dann noch rausgegangen und dann dachte ich so, 98% des Abends waren genial und wir hatten irgendwie alles gefühlt richtig gemacht. Und dann zum Schluss, war dann halt eben so ein Ärgernis. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen, was ich wirklich, also auch die letzten 6 Jahre sehr genossen habe und auch dann jetzt nochmal die intensiven Jahre, wo ich dann an der Stelle Gesicht und die Sommeliere bin und war, ist einfach die ganzen Erlebnisse und besondere Momente, die man als Gastgeber und Sommelier den Menschen wirklich bereiten kann ich habe da im Keller, wenn man im Gespräch ist, den und den Wein und wirklich der Gast dann, den habe ich schon ewig nicht mehr getrunken. Oder das war genau der Jahrgang, da haben meine Frau und ich geheiratet oder ich, also du kennst es ja, wenn besondere Momente aufkommen und wenn man dann das Glück hat, dass man die begleiten kann oder noch schöner machen kann und das dann auch natürlich noch im besten Fall mal als Kompliment hört oder später liest. Ist ein bisschen wie Fanpost, ne? Das ist total schön. Ja. Also manchmal kriegt man sogar noch Briefe geschrieben und dann denke ich mir so, Wahnsinn, ich finde das so schön, dass sich die Menschen noch Zeit nehmen, auch wirklich detailliert und konstruktiv und alles zu beschreiben. Und ja, also das ist wirklich auch mit der Hauptgrund, wenn man Spaß und Freude und besondere Momente mit den Gästen teilen darf oder denen bereiten darf.
Also du bist ein Fan im Großen und Ganzen von Bewertungen oder von Feedbacks in dem Sinne. Egal, ob die manchmal auch komisch ausfallen können.
Ja, also was heißt Fan? Ja, ich habe das jetzt einfach auch jetzt gerade als Aufhänger genommen, weil wenn man dann wirklich nochmal manchmal auch gar nicht so mitbekommen hat, es gibt ja Leute, die erzählen auch nicht so viel, ne? Also die sind dann auch, die haben unter sich einen schönen Abend und du hast den wirklich begleitet und dann hast du gar nicht so gemerkt, dass du die so extrem abgeholt hast und die geben das dann nochmal kund. Also das ist wirklich schön. Aber in der Tat gibt es natürlich auch manchmal skurrile Bewertungen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich dann so Fan davon bin. Aber man kann es halt irgendwie auch, wie gesagt, als ich Feedback weiß, ja. nehmen und auch an sich arbeiten oder dann wirklich noch mal im Team auch darüber sprechen, so hey, oder auch mal einsehen, hey, ich gehe jetzt noch mal zurück und es war wirklich ein bisschen ungehobelt von mir oder weiß ich nicht, ungünstig.
Ich fand es manchmal interessant, dann einfach auch zwischen den Zeilen zu lesen und zu gucken, was wirklich in dieser manchmal auch kritischen Betrachtung oder Bewertung, was wirklich das Problem war.
Ja.
Ob es in der Tat ein technischer Fehler war, ob es halt ein berechtigter Fehler war oder ob vielleicht das Deo, das Parfum, was ich aufgelegt habe, einfach nicht gepasst hat oder irgendwie deplatziert war und deswegen der ganze Abend dann irgendwie
ja.
doof war. Also das ist so, manchmal dieser Umgang auch damit, oder den, ob ich den halt nicht gelegen habe. Das finde ich interessant und dafür hilft es dann manchmal auch. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Learning, was wir also auf der anderen Seite dann irgendwo erstmal lernen müssen, diese Bewertung einfach als Nutzelement zu sehen und da als Bereicherung dann vielleicht. Und dann vielleicht auch als die positiven Bewertungen als Ansporn.
Ja, sich auch so.
Was für dich dann eher hilfreich oder schwierig, in einem Konzern zu arbeiten? Weil vorher warst du ja auch nicht im Kleinunternehmen bei Nelson Müller in der Schote.
Ja, die Mischung ist ein bisschen wild.
Ja, irgendwie schon, ja. Dann, also aber auch beide prominent dann irgendwo, aber das eine ist natürlich, wo man ganz andere Prozedere einhalten muss, wo man andere Einkaufssituationen hat, wo man den Keller ganz anders gestalten kann als beim anderen. Und ist das so ein Riesenunterschied für jemand, der das vielleicht nie erleben wird oder nur die eine Seite kennt? Oder ist es eigentlich das Gleiche, man muss nur einen Schein mehr ausfüllen?
Finde ich schön, dass du darauf eingehst. Da habe ich noch nicht so extrem detailliert drüber nachgedacht, aber es kam schon mal, dass ich dann natürlich während des laufenden Geschäfts also gesagt habe, Mensch, also ja, wenn man jetzt keinen Konzern hinter hat, hat man viel mehr Freiheiten, aber man hat aber auch manchmal dann doch seine Limitierungen, was alles irgendwie ein Für und Wider hat. In meiner Meinung nach muss man sich da einfach ein bisschen umgewöhnen und anpassen und dann kann man auch trotzdem seinen Weg finden, also ein bisschen, ja, fließend wie Wasser beziehungsweise Wein. ich hätte viel gerne viel mehr direkt gemacht, aber das man findet dann seine Umwege, das Netzwerk ist wird größer, wird besser und man wird kreativ. Und dann findet man also auch seinen Weg. Das individuellere Programm zu fahren, wenn trotz, dass man in einer großen Company arbeitet, wo man auch mit gewissen Firmen zusammenarbeiten, angehalten wird, mit gewissen Firmen zusammenzuarbeiten, was auch total in Ordnung ist, aber ja.
Meistens ist ja im großen Unternehmen so, dass es gewisse Verträge mit Lieferanten gibt, wo man seine Sachen herbeziehen sollte, aufgrund von einem gemeinsamen Austausch oder Kooperationsverträgen eben.
Genau.
Und dann aber trotzdem das Individuelle zu pflegen, ist manchmal die Kreativität oder eben die Herausforderung dabei. Und eine individuelle Weinkarte dann irgendwo zusammenzustellen, wo man sagt, man spiegelt auch so ein wenig seinen eigenen Geschmack und hat eben nicht nur die großen Namen dann irgendwo auf der Karte. Wofür warst du zuständig? Nur fürs Aqua? Also nur in Anführungszeichen? Oder auch für den Banquet-Bereich, für die verschiedenen Outlets?
Nein, hauptsächlich fürs Aqua bin ich da also zuständig. Aber es kommt natürlich auch der Austausch, weil man ein Unternehmen ist, auch wenn das Aqua ein bisschen Sonderstatus hat, dass man sich austauscht, Schulungen macht, Weingüter einlädt oder beziehungsweise Weinabende, die veranstaltet werden. Manchmal gab es auch, also da wir alle Gästewünsche erfüllen, natürlich den Wunsch, die Aquaweinkarte auf dem Zimmer zu haben und zum Club-Sandwich sich einen entsprechenden Wein auszusuchen. Und dann gehen wir natürlich auch darauf ein. Und das ist einfach der Gastgebergedanke groß. Und da sagt man natürlich auch, hey, wir haben es halt da und das ist ein gewisser Luxus, den man dann auch hat.
Ist die Weinkarte dann auch mit deinem Service verbunden? Also, dass wenn jemand sagt, ich möchte zu meinem Club Sandwich oben zum Tatort Sonntagabend, vorausgesetzt natürlich, du bist im Haus, dass du den Service dann auch übernehmen musst? Oder nimmt dann der Zimmerservice-Kellner dann die Flasche links in die Hand, den Korkenzieher rechts in die Hand und auf und los?
Ja, das wird dann so nachjustiert. Also, wenn es dann wirklich okay. im Service ist, Es sei denn, wir haben uns so, also vom Team so organisiert, dass es auch mal für Aquagäste besondere Wünsche gab, die dann vorher den Aperitif nehmen, ne? Oder jemand hatte Geburtstag und dann stehen wir einfach mit einem In-Room-Dining-Wagen und dem entsprechenden Wein und Equipment vor der Tür und singen und überraschen die Person und dann machen wir dann auch mal Service. Also es gibt dann viele Situationen. Aber generell, also es ist...
Kein Standard.
Nee, das ist, übersteigt es dann. Also, wobei die Anfrage kommt auch dann so häufig nicht und dann kriegst du es meistens auch doch hin. Ne? Hm. Oder auch in der Lobby, dann haben wir Gäste, die umziehen, die dann mit dem Essen fertig sind und dann doch nochmal die ein oder andere Flasche in der Lobby trinken möchten oder an der Bar. Und dann möchte ich das auch gerne verwirklichen. Also das hat dann auch nochmal was Schönes, weil man einfach wirklich die Beziehung auch aufgebaut hat mit den Gästen und es macht das Ganze auch nochmal schöner, weil bevor die sich dann nochmal neu mit dem Lobbykellner und der Barkeeper unterhalten müssen, so ich habe jetzt und jetzt erstmal irgendwie 5 Minuten erzählen, was sie dann da die letzten 4 Stunden getrunken haben und was das für einen Sinn hat, die Flasche da jetzt einzureihen, dann ist es einfach cool, wenn wir da als Team so zusammenarbeiten. Ne?
Also man baut ja eine intensive Beziehung mit den Gästen oftmals auf. Also auch in diesen eigentlich nur, aber immerhin 3, 4, 5, 6 Stunden, die man miteinander verbringt, wo man sich miteinander austauscht. Und ich glaube, man darf dabei nicht unterschätzen, dass der Gast von seiner Seite ganz viel von sich preisgibt. Also aus seinen Erfahrungen, aus seinen Geschichten, aus seinen Urlauben, aus seinen Gefühlen, was er fühlt, was er mag, wie er es empfindet. Und man dieses Auf und Ab auch dieser emotionalen Gefühle dann, wenn sich der Gast in dem Augenblick voll auf den Teller einlässt und sich komplett preisgibt und sagt, ja, ich empfinde es so und ja, genauso empfinde ich das, dass man eine ganz eigene, intuitive, emotionale Verbindung zu dem Gast mit einmal hat.
Wie gesagt, das Essen steht dann auch am Abend natürlich im Vordergrund und ist natürlich auch dann immer das Highlight-Thema, ne? Aber es ist natürlich auch schön, wenn man natürlich mit dem Service, dem Team, mit dem Wein, mit auch anderen Getränken und auch einfach Gastgeber zu sein, die Menschen so sein zu lassen, wie sie sind, den Gästen den Raum zu geben, das ist einfach wunderschön. Ja.
Wie hat sich dein Weingeschmack verändert seit der Zeit, als du vielleicht in die Schote gekommen bist, vielleicht aus der Schote rausgekommen bist, bis hin zum Punkt, jetzt war ich etabliert im Aqua? Hast du andere Weinvorstellungen, Weinvorlieben entwickelt oder?
Der Zugang ändert sich natürlich, also was da dann natürlich auch auf der Karte war und teilweise noch ist. Was man dann probieren kann, hat man in der Schote gar nicht zur Verfügung gehabt oder war noch im Aufbau. Ne? Und das ist das Schöne, dass ich mir das dann auch so erarbeitet und rausgesucht habe, mich da bewusst beworben habe, auch Weine zu probieren, die ich mir sonst selber nicht leisten kann. Also ich meine, gibt natürlich heute auch, kann ich den Genuss- und Trinkstandard mancher Gäste haben, die ihren P2 auch noch gerne persönlich mitbringen und den in der Minibar dann noch nachkühlen, sondern es hat sich verändert, definitiv. Zum Leidwesen meines Geldbeutels, weil man dann natürlich auch gerne mal bessere Weine kauft für den privaten und Freundesgebrauch und Genuss, für den eigenen Genuss.
Kann man das beziffern, wie sich dein Trinkverhalten verändert hat? Also, dass du sagst, du hast zuvor Schotenzeiten den Gutsriesling für 6,95 Euro, aber trotzdem direkt vom Weingut gekauft, weil du ein Qualitätsbewusstsein, eine Ausbildung, ein Wissen darum hattest und rein prognostiziert, also ich will dir jetzt nichts in den Mund legen. Ja. Und dann mitten im Aqua-Game, da musstest dann schon Volnay Premier Cru für 87,20 Euro Und dann mit handsigniertem Etikett sein? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass man sich da rein entwickelt? Und das ist ja vielleicht so als kleines Add-on noch nicht mal so, dass man da selber irgendwie versnobbt, sondern man muss es ja teilweise liefern, muss ja eben auch wissen, wie,
Richtig.
keine Ahnung, P2 schmeckt, um in die wirklich kompetente Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Gast zu gehen. Und somit ist das manchmal eben ein, wenn man sagt, wenn ich schon trinke, dann eben sinnbehaftet, weiterführend und mich weiterbringt.
Auch das ist natürlich schön, wenn man Weine der Art trinken kann. Es war da natürlich so zu Beginn, dass man dann auch einfach mal den Verkostungsschluck nochmal hinten heilig aufbewahrt hat und den dann nochmal nachverkostet hat, um einfach wirklich nochmal, wie du sagst, greifen zu können, dass man auch das dementsprechend auch liefern kann und mit den Gästen da in Austausch gehen kann. Wenn man dann halt eben sonst das auch auf Weinreisen, Verkostungen, auf die man eingeladen wird, nutzen kann, um sein Wissen und um seine eigenen abgespeicherten Informationen, die man halt wirklich auch für seine Arbeit benötigt, dann liefern zu können, wenn man das ja auch durch Learning by Doing und einfach öffnen und zuarbeiten zu Beginn lernen kann und sich da weiter rantasten kann, dann ist das einfach, wie du zu Beginn sagtest, auch ein großes Geschenk und ein Glück, dass man ja an der Stelle sein darf, ne?
Schon gravierend, dass man mit einmal auch Einladungen zu Weinreisen erhält, die man vorher niemals gesehen hat, dass es sowas überhaupt gibt. Und man mit einmal dann, keine Ahnung, ein Wochenende in der Toskana verbringen kann. Oder eben die Champagne geflogen wird. Oder dann zum Portwein-Tasting mit 100 Jahre alten Portweinen eingeladen wird, was vorher undenkbar war. Nur aufgrund dessen, wenn man in einem Restaurant arbeitet, noch nicht mal eine gewisse Qualifikation irgendwie nachweislich vorzeigen kann.
Also an der Stelle war das für mich auch trotzdem immer noch eine eigene Initiative. Also ich habe auch viel geplant über die Sommelier-Union, da mich dann einfach mal hintergehangen. Oder natürlich bekommt man mehr Zugang, man bekommt eher Einladungen, aber ich fand es natürlich auch ein bisschen schwierig von Wolfsburg aus manchmal, das dann alles liefern zu können. Also den Freiraum dann nicht im Service zu stehen und sich weiterzubilden, der zu nehmen, ist auch nochmal meiner Meinung nach ein großer Luxus, was unheimlich Spaß macht, aber halt eben auch nicht immer so möglich war. Also es war mir möglich, aber in einem begrenzten Rahmen, würde ich jetzt auch mal sagen, ne?
Ist auch schwierig, weil du wirst dann ins Bordeaux eingeladen. Das ist ja noch nicht mal, dass du da irgendwie, dass eine Luxusreise ist, sondern es ist eine reine Informationsreise. Aber die findet halt dann
Richtig, es ist
irgendwie
Arbeit nochmal on top, ja.
das zum einen und zum anderen, keine Ahnung, ist Abflug Samstag, aber Samstag musst du im Restaurant stehen.
Richtig.
Was macht man da? Wie kann man das machen? Und du bist Maître Sommelier, also du hattest beide Positionen. Wenn du weg warst, dann fehlten zwei Leute.
Das war auch mal möglich, ne? Also dank unserer Teamstruktur, dank auch Stefanie Weidner, die jetzt die Restaurantleitung macht und wir als Team und mit dem Commis-Sommelier dann, der jetzt einem dann auch mal den Rücken frei hält, ne? Also es gibt ja immer mal Situationen, wo man auch mal nicht da sein kann. Aber das mit den Weinreisen dann auszureizen, das geht auch nicht. Also im begrenzten Rahmen, würde ich jetzt mal sagen, ja.
Aber vielleicht nochmal zurück zur Frage, dein grundlegender Geschmack in den 6 Jahren oder vielleicht 8, 9 Jahren hat es sich verändert?
Stimmt, habe ich gar nicht so darauf geantwortet.
Ich glaube, du warst ja schon sehr geprägt durch deine Praktikas an der Nahe oder im Badischen an der Ahr, deine Tätigkeit an der Nahe. Und da hat man ja meistens einen Weingeschmack aufgrund der regionalen Prägung. Aber dann, wenn man mit einmal die große, weite Welt hat in einem so renommierten Restaurant,
Das ist
dann
so.
sieht man, wow, es gibt ja auch Wein in XY.
Die ganze große Weinwelt ist wirklich, hat mich fasziniert, dass wir dann das erste Mal auch spannende Sachen aus Chile probiert haben. was mir vorher gar nicht noch so auf dem Schirm, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Man wird aber natürlich auch, um stetig auf der Suche nach was Neuem zu bleiben, um die Weinreise abwechslungsreich und spannend zu halten, geht es dann auch mal nach Ungarn oder Transsilvanien. Italien ist natürlich ein Land, wo das schon urlange Tradition hat, aber wo es so viele Rebsorten gibt. Und wenn dann immer irgendwie neue Erkenntnisse, Önologen, Rebsorten wiederentdeckt, neu ausgebaut werden, dann wird man da hellhörig.
Hast du schon einmal einen Abend in einem Weinberg gesessen? Also ganz allein, dass die Luft so still war, dass man das Rascheln der Reben wie ein leises Flüstern hörte. Und stell dir vor, in dieser Situation kommt ein Leseteam, also Erntehelfer, also Arbeiter an dir vorbei, mitten in der Nacht. Dein Gedanke? Wie bescheuert sind die denn? Wie verrückt muss man sein, um morgens um 2 Uhr den Weg zu den Parzellen zu machen, um auf den sandig-tonigen Hügeln nahe Deutschkreuz, ja, im Burgenland, ja, in Österreich, Trauben zu pflücken? Und so geschehen im Jahr 2021. Und es ging um keinen geringeren als den Opus Eximium Nummer 34 2021 aus dem Hause Gesellmann. Es begann am späten Abend. Komm, gedanklich mit mir. Dann fühlst du den Wein. Du stehst auf einer Lichtung. Versuch dich da reinzudenken. Vor dir breiten sich die weiten Ebenen des Burgenlandes aus, durchzogen von gelblichen Weinbergen, die im Abendrot leuchten. Am Horizont? So bekommst du ein Gefühl dafür, wo wir uns überhaupt befinden. Schimmert der Neusiedler See. Jener flache Spiegel, der im Sommer glühende Hitze speichert und in der Nacht als kühle Brise zurückgibt. Die Böden hier, ein Flickenteppich aus Lös, grobkörnigem Sandstein und tonigem Lehm. Eine Mischung, die den Reben Kraft und Spannkraft verleiht. Die Tageshitze von bis zu 35 Grad spiegelt sich in der süßen Frucht der Trauben, während die nächtliche Frische von 10 bis 12 Grad die natürliche Säure bewahrt, wie in dieser Nacht. In diesem Wechselspiel aus Feuer und Frost, Licht und Schatten, formt sich eine komplexe Symphonie aus Frucht, Würze und Struktur. Ein Klima, das nur das Burgenland liefern kann. Nur das Burgenland. Wie gesagt, der nächtliche Temperatursturz lässt die Trauben rasch abkühlen und festigen, sodass jede Beere beim Pflücken ihre volle, konzentrierte Essenz bewahrt. Bis zum Morgengrauen arbeiten die Erntehelfer. Jeder Schritt, jede Schere wirkt wie ein Ritual. Nur das reinste, reife Lesegut fand seinen Weg in die Kisten, um später im Keller jene exzellente Tiefe zu entfalten. Im facettenreichen Spiel des Opus Eximium Nummer 34 verschmilzt, was auf den ersten Blick unvereinbar scheint, die tiefe Verwurzelung in jahrhundertealter Weinbautradition und der unbändige Drang zur Innovation. Einst konventionell im Mittelburgenland verwurzelt, wagte dieses Ausnahmeweingut mit der Jahrtausendwende den Sprung weg von rein traditionellen Methoden hin zu organischen Bewirtschaftungen. Final zertifiziert seit 2015 hin, das war damals legendär neu, zu französischen Barriques, die dem Wein eine komplett neue Dimension eröffneten. Kurze Erklärung. Opus Eximium Nummer 34 vom Weingut Gesellmann trägt die Nummer 34, weil dies der 34. Jahrgang dieser prestigeträchtigen Cuvée ist. Seit der Einführung im Jahre 1988 wurde jährlich eine neue Nummer vergeben, also sprich beginnt mit Nummer 1, sodass der Jahrgang 2021 als Nummer 34 firmiert. Der Name Opus Eximium bedeutet so viel wie außergewöhnliches Werk. Und eben diese fortlaufende Nummerierung unterstreicht konsequent die Tradition, die Entwicklung und die fortwährende Qualität dieser klassischen Barrique-Cuvée aus Blaufränkisch, Zweigelt und Sankt-Laurent. So formte sich eine dialektische Einheit, die konservative Urtiefe des Terroirs und die progressive Technik der spontanen Gärung in Verbindung mit einer langjährigen Reife. Was hat es mit diesem Weingut auf sich? Der Name Gesellmann erscheint das erste Mal 1776 in den Archiven. Doch das moderne Kapitel dieses Weinguts begann mit Engelbert Gesellmann, der von 1935 bis zum Jahrgang dieses Weines bis 2021 lebte. Ein Winzer, dessen Seele zwischen Zweifel und Leidenschaft pendelte. Er führte 1983 Cabernet Sauvignon und Syrah ein, stieß auf Widerstand und zugleich auf Bewunderung. Sein Sohn Albert setzte das Erbe fort, brachte die Umstellung auf den organischen Anbau voran und vergrößerte das Weingut auf fast 50 Hektar. In jeder Flasche leben Träume und Ängste fort. Der Mut, Neues zu erkunden und das Bewusstsein, dass der Boden der wahre Regisseur bleibt. Wie kann ich dir einen solchen Ausnahmewein beschreiben? Man kann das eigentlich fast nicht in Worte wiedergeben. Natürlich kann man über die Produktion reden, über den Maischekontakt bis zu 18 Grad, über die Vergärung, über jeden Schritt von der Entrappung bis zur Pressung, über die 18 Monate Holzausbau in 225 Liter Barriques, die zu einem Drittel neu sind, über die 2 Monate, die der Wein anschließend in großen Holzfässern verbringt, bevor er ungeschönt und ungefiltert abgefüllt wird. Aber letztlich ist das nur eine Skizze dessen, was man im Glas hat. Dieses Imposante, dieses Kraftvolle, dieses Fruchtintensive. Und das nur mit wenigen Fruchtattributen zu beschreiben, wäre eigentlich fatal. Man muss ihn erleben, man muss ihn probieren. Man muss sich von diesem opulenten, zugleich finessbetonten Wein einfach begeistern lassen. Denn im Vergleich zu anderen Topgewürzen des Burgenlandes wirkt der Opus Eximium wie ein Porträt aus Licht und Schatten. Seine metaphysische Dichte hebt ihn absolut heraus. Wo manch anderer Wein sich in pompöser Opulenz verliert, bewahrt dieser Tropfen eine innere Spannung, als laufe er stets Gefahr, in die Unendlichkeit zu reisen. Ein Wein, der in seinen Tiefen Fragen aufwirft und dennoch Antworten auf jedes Glas ist. Für jeden, der den Mut hat, ihn zu verkosten. Vielen Dank für diesen Ausnahmewein, dem Weingut Gesellmann aus dem Burgenland und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Auf zum Weiß und fertig los?
Ja, fertig. Weißwein parat. Wir haben, ich kenne beide Weine nicht, aber das Tedeschi, den Amarone, haben wir auf der Karte. Also spannend. Schön, vielen Dank dafür. Also Italien generell cool.
Gary. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, Gary oder Gary?
Ich habe gedacht, Gary, was ist das denn für ein Name? Und dann verbergen sich dahinter eine moderne Cuvée aus 3 Rebsorten.
Oder? Die aber auch schräg ist, finde ich.
Ja, total schräg.
Also sehr, sehr ungewöhnlich. Und was ich halt total spannend finde, wir haben ja mehr oder weniger die gesetzliche Regelung, dass wir 85% einer Rebsorte in einem Wein haben müssen. Teilweise Richtig. Ist es ja in anderen Ländern sogar noch weniger, 75%. Jetzt haben wir hier 10% Chardonnay und 6% Riesling. Aber wie stark eben Chardonnay und Riesling diesen Wein beeinflussen, finde ich so irre. Deswegen, ich bin
ich
da kein
auch gedacht,
Riesenfreund
dass es wie
von dieser Gesetz.
Die Prise Salz im Kuchen ist, aber ja. Als ich dann jetzt reingerochen und reingeschmeckt habe, habe ich auch gedacht, also es ist, wie du sagst, es ist präsenter, als es sich liest.
Deswegen finde ich das mit den 85 eigentlich fragwürdig. Also ich finde, ein gut gemachter Wein sollte, wenn da eine Rebsorte draufsteht, eigentlich zu 100% daraus bestehen. Mhm. Mich würde manchmal wirklich interessieren, wie viel es wirklich stimmt. Und wenige Winzer reden ja darüber, soll kein
die Dunkelziffern
sein, aber wow, ja genau, die Dunkelziffern, die nicht in der Statistik aufgeführt sind. Wo sind diese Rebflächen, die ich dort als Müller-Thurgot identifiziere und die ich nicht auf deiner Weinliste sehe? Verkaufst du das als Fassware? Nein. In welchem Wein sind die drin? Also es ist manchmal bestimmt interessant und teilweise auch natürlich interessant, wenn man selber einen Wein riecht, den irgendwie glaubt zu identifizieren, aber irgendwie sagt, nee, ich kenne den anders, hilft einem ja selber nicht. Das ist wie so der Nasenbär, der zu einer Blindprobe von Pinot Noir mit einmal Merlot mitbringt und sagt, haha, ich will euch alle in die Nase rumführen, das ist eine Blindprobe Pinot Noir.
Ja.
Du hast das Thema nicht verstanden. Und aber jetzt, um auf den Wein zurückzukommen, finde ich es toll, wie der Winzer, wie Tedeschi es geschafft hat, den Wein so zu inszenieren, zu kreieren, dass wir Garganega als Grundrebsorte durchaus greifen können. Aber wie stark eigentlich der Riesling dem Ganzen eine ganz eigene Struktur gibt und der Chardonnay das Ganze mit seiner Aromatik auskleidet.
Ich muss aber sagen, dass ich vergleiche, also es war für mich so ein bisschen so ein Glatteiswein, ne? Also wenn ich jetzt nicht gesehen hätte, wenn ich jetzt blind hätte, dann wäre ich schon verwirrt gewesen. Weil ich Garganega jetzt auch gar nicht so klar vergleichbar herausschmecken hätte können. Und dann Riesling und Chardonnay. Gut, vielleicht dann doch dieses leicht buttrige, grünbananige doch da ist. Und am Gaumen dann doch irgendwie so ein bisschen die Riesling-Säure, aber das Garganegra, florale, blumige, gelbfruchtige irgendwie trotzdem noch im Vordergrund steht. Spannend. Für die Rotweinregion, ne? Ist ja auch eigentlich eher bekannt für die Rotweine, das Weingut, ne?
Aber mehr finde ich als ein Experiment, also wo man sagt, okay, also wenn man eben gerade Amarone, es war ja das Weingut, was so den ersten Lagen Amarone auch präsentiert, Release publiziert und diese Idee gelebt hat, dann zu versuchen, einen ernsthaften Weißwein zu erzeugen, das nicht als experimentell irgendwie durchgeht, sondern schon eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, finde ich auch schon mutig, finde ich spannend, finde ich toll. Ja,
ernstzunehmend und auch sauber, komplex, sowie facettenreich, sicherlich vielseitig einsetzbar, wo das eine jetzt auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass man, also man kann den so trinken, man kann den aber auch mit essen, mit verschiedensten Gerichten, könnte ich mir das vorstellen.
Kalt, warm? Also trinkst du ihn eher bei 6 bis 8 Grad oder bei 10 bis 15 Grad? Wo siehst du da? Und kleines Glas, großes Glas? Vielleicht sogar lüften oder, nee, braucht er nicht?
Also ich habe jetzt hier so ein Bordeaux-Glas von Salto. Es ist vorher kalt serviert, eher etwas zu kühl und dann lieber ins etwas größere Glas, sodass die Trinktemperatur sich auch allmählich anpassen kann und die Belüftung gleichzeitig stattfindet, ist aber vielleicht jetzt hier so ein Home-Effekt. Ich habe überlegt, ob ich den vielleicht in ein kleineres Glas geben soll, habe mich dann aber entschieden, den lieber kühler zu servieren, weil ich neugierig war, wie Garganegra, Riesling und Chardonnay in der Cuvée also sich da jetzt präsentiert. Und das vom Ausbau ja her auch ohne Holz, ne? Und ich bin ganz gut mit dem, hört sich jetzt sicherlich ein bisschen verrückt an, mit dem Bordeaux-Glas und der kühlen Temperatur. Einfach aus der Flasche raus.
Finde ich spannend, weil ich intuitiv in der Tat zum Kleinglas gegriffen habe. Ich habe das Vision von Zier und das ist ein Glas, was eben die Lebendigkeit in die Frische herausarbeitet. Deswegen ärgere ich mich jetzt gerade ein wenig und muss aber nachher unbedingt noch das etwas größere Glas nehmen, den nochmal dann nachprobieren. Merke auch, dass er mit der Luft jetzt so richtig spannend sich entwickelt.
Ja, ich denke, dass das kleine Glas für den Anfang wirklich vielleicht doch sogar besser wäre, weil du präzise halt noch diese floralen und gelbfruchtigen Aromen hast.
Ich finde es auch gut, dass dem die Luft ganz gut steht und habe das Gefühl, dass die Rebsorten so den Staffelstab auch nach und nach einander übergeben. Und find's, was du vorhin gesagt hast, sehr gut, dass der nicht im Holz ausgebaut wurde, sondern dass man ganz klar diese präzise Geradlinigkeit beibehält und den nur im Edelstahl lässt.
Ja. Also mit dem Staffellauf, den Vergleich finde ich super. Das passiert wirklich so, wie du sagst. Aber im Service, glaube ich, würde ich doch ein bisschen ein kleineres Glas nehmen.
Wenn du so einen Wein serviert bekommst oder wenn du so einen Wein bekommst oder du bekommst im Restaurant, hast du immer das gleiche Schema, wie du dich so einem Wein näherst? Oder ist das ganz individuell oder stimmungsabhängig? Also versuchst du ihn immer, wenn du jetzt den Wein nicht kennst, vielleicht auch die Rebsorten da nicht vermittelt bekommst, ihn zu identifizieren oder erst die Schönheit zu sehen? Schaust du erst die Farbe an oder ist die Farbe sowieso egal? Riechst du erst? Schmeckst du erst? Also betrachtest du überhaupt den Nachgeschmack? Ist sowas
Am liebsten schon alles, wenn ich mich drauf einlasse. Dann gerne schon nach dem Verkostungsschema, Optik, Duft, Geschmack, Mundgefühl. Und dann rätselt man so. Manchmal, wenn man wirklich trainiert ist, hat man dann sofort natürlich auch schon gewisse Rebsorten. Aber wenn man es halt gar nicht weiß, muss ich gestehen, lasse ich mich dann auch einfach treiben und versuche mich gar nicht so zu beeinflussen zu lassen. Manchmal hat man aber auch dann die Weine da im Glas, wo man sagt so, hey, die intuitiv sofort die erste Antwort ist meistens richtig oder geht in die richtige Richtung. Wenn man zu viel überdenkt, dann verläuft man sich im Irrgarten sozusagen. Deswegen. Ja, schon die klassische systematische Erfassung von Wein, aber dann auch nicht irgendwann Kopf aus und einfach mal wirken lassen. Und spätestens dann, also wenn man halt selber auch nicht nur verkostet, sondern auch dazu isst, sich dann auch einfach darauf einzulassen und das mal wirken zu lassen.
Aber kannst du auch drin fallen lassen.
Ja.
Einfach.
Auch das,
Ja.
ja.
Ist das jetzt ein Wein, der dich mehr fordert oder mehr erfüllt?
Der ist auch sehr, sehr unruhig. Vielleicht ist er auch einfach sehr jung oder halt, ich weiß nicht, wenn dadurch, dass man halt die Cuvée hat, vielleicht auch müssen die Partner, die Cuvée-Partner erstmal miteinander warm werden im Glas. Der erfüllt so ein bisschen das, was du vorhin angesprochen hattest, dass das so nebenbei geschieht, ne? Das ist, dass man jetzt gar nicht sich so primär auf den Wein konzentrieren muss, weil der vielleicht auch noch in den Kinderschuhen steckt von der Machart. Der ist schon ausgeklügelt, das Konzept ist faszinierend und ja, wenn man davon Wind bekommt und kann das um die Weinreise einbauen oder auch Weinregionen wie in Kalifornien teilweise die Weine, die sonst gar nicht so rüberkommen, weil die guten Weine dort immer auch schon selbst verzehrt werden, die kommen gar nicht über den großen Teich nach Deutschland und dann hat man halt eben ja das Glück, wenn man dann noch Zugang dazu hat in Drei-Sterne-Restaurant.
Ich glaube, im Drei-Sterne-Restaurant, also gerade wenn du sagst Kalifornien, ist es umso einfacher, Sachen zu bekommen, weil es für die Weingüter natürlich auch ein gewisses Renommee ist, dort präsent zu sein, dort ausgeschenkt zu werden.
Richtig.
Und weil man natürlich, glaube ich, auch eine etwas andere Preissensibilität hat, also die ein wenig höher gesetzt ist als im Ein-Sterne- oder vielleicht im anderen gut bürgerlichen Restaurant, man Weine dann aus Regionen ausschenken kann, die halt so ein bisschen preisintensiver sind. Wobei, und ich glaube, gerade bei Kalifornien hat man dann eine falsche Vorstellung, dass man das, dieses Weinland eigentlich für extrem teuer hält, aber es dort teilweise auch richtig angenehme Preis-Leistungs-Relationen gibt. Und das ein Land ist, was so klischeebehaftet ist, aber total überrascht. Kalifornien finde ich großartig.
Ist so und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass da natürlich auch durch die Modernisierung, die Kellertechnik und auch den Pionierwillen, ich meine, wenn man jetzt, ja, Robert Mondavi oder Chateau Montelena, es gibt so viele renommierte Persönlichkeiten auch mit Wissen von Europa, von Frankreich, wo man da auch da langsam meiner Meinung nach anfängt, die Weinwelt halt aufzubauen, ne? Also oder zu perfektionieren. Also ganz abgesehen von der, was nach der Prohibition dann irgendwie vor den 70ern alles so war, das was daraus jetzt geworden ist und dass auch der biologisch zertifizierte Gedanke irgendwie aufkommt. Ja,
Ja, noch
das
nicht mal aufkommen, sondern sogar dort schon existent und vorhanden
eigentlich
war,
eine
als hier
Selbstverständlichkeit war,
noch
ne?
nicht mal
Ja.
teilweise natürlich auch klimatisch bedingt eine Selbstverständlichkeit war, auf der anderen Seite aber aufgrund der wie du sagst, des Pioniergeistes oder eben auch des Innovationsdrucks, den man hat oder dieser Andersartigkeit, die man leben möchte, man in vielen Bereichen, selbst Europa, wo man sagt, das ist eigentlich das Mutterland, wo wir unsere Ideen herbekommen, aber eigentlich schon so einen Schritt voraus ist. Ich weiß noch, dass ich glaube 1997 oder 98 das erste Mal bei Mondavi war und 99 irgendwie das erste Mal bei Opus One. Und da fingen die an, uns was von Mondphasen zu erzählen. Habe ich in Europa noch nie gehört, dass jemand eben mit Mondphasen arbeitet und biologisch, biodynamisch und dass der ganze gesamte Kellerbau auf den Mondverlauf ausgerichtet ist. Und das war für mich so neu. Aber die haben damals eben jetzt vor 25, 30 Jahren schon darüber nachgedacht, damit gearbeitet. Und dieser Biogedanke kam mir dann erst weitaus später in Europa auf, war so präsent, wurde so prominent, hat man so publiziert. Und dort teilweise, wenn man es dann nachliest, schon in den 70er, 80er Jahren teilweise praktiziert, also ganz aktiv praktiziert. Und das in vielen anderen Bereichen auch. Also ich war bei einem Weingut dort in Kalifornien, wo man mit Kork in den 90er Jahren schon ganz aktiv gearbeitet hat. Da hat man so 150 Gläser aufgereiht und da Wahnsinn. Dann 150 verschiedene Korken drin gehabt. Und geguckt halt, also in Wein drin und dann Korken drin, geguckt, wie diese unterschiedlichen Korken mit dem Wein reagieren. Man ist dann durchgegangen, hat es dann unterschiedlich gerochen. Also dieser Freak-Gedanke, der dort gelebt wurde, das fand ich absolut gravierend und total spannend. Und gerade bei Kalifornien finde ich so dieses Klischee-Denken so krass und teilweise natürlich geprägt von Riesenproduzenten wie Gallo,
ja.
die ja Rebfläche haben, die so groß wie Deutschland ist und eben Masse.
Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Was dann da alles so nebenher existiert bei den AVAs, die kleinen Garagenweingüter und dann die riesigen. Also das ist natürlich auch, ja.
Gibt's aber auch überall. Also ich finde, sowas muss man sich dann auch vor Augen halten, dass es, keine Ahnung, wir haben auch unser Blue Noon. Und dafür sind wir bekannt im Ausland, aber ja. auf der anderen Seite machen wir die eigentlich teuersten Weine der Welt, also losgelöst vom Burgund. Weißt du, welcher Weißwein der teuerste Weißwein der Welt ist, wenn wir Burgund mal außen vor lassen? Teuerste trockene Wein, das muss ich noch dazu sagen. Ist in Kalifornien.
Ah.
Ist Sauvignon Blanc Screamin'
Eagle. Ich wollte gerade sagen, Screamin' Eagle, da ist er.
Ja. ja. Entschuldigung, ich wollte es ja. dir nicht vornehmen.
Nee, aber
Schlaumeier-Spiel wurde.
Nein.
Hat mich aber total geflasht, wo ich sage, Sauvignon Blanc aus Kalifornien, wie geht denn das?
Ja.
Und ja, irgendwie 3.100 Euro kostet der aktuell.
Ich finde es auch spannend, Sauvignon Blanc so als Rebsorte, ne? Das
aber gut, wir haben jetzt natürlich Chardonnay außen vor gelassen, die teilweise noch prominenter sind und aus dem Burgund dann eben noch prominenter sind. Aber da sieht man eben auch, wie man so im anderen Bereich die Extreme leben kann.
Ja.
Gab es eine Vorliebe bei dir bei Kalifornien, wenn du sagst, hat dich begeistert? Also war es North Coast, war es Sierra Foothills, war es Central Coast, war es Central Valley?
Also North Coast für die Roten auf jeden Fall auch. Kräftigen. Ich finde, alles hat immer, ich kann mir immer so schwer entscheiden. begeistert hat mich aber auch der Süden, die Chardonnays, Santa Barbara, also Central Coast und dann eher weiter südlich, Santa Maria Valley, also Bien Nacido, sowohl von Aubin Climat als auch von Gavin Shannon, fand ich also wirklich cool. Dann doch wieder nördlicher gelegen, ja, Litorei, Charles Heinz, ne, Hyde and Villain. Es gibt viele coole Sachen, die natürlich teilweise jetzt mit der burgundischen Machart auch zu tun haben und auch als das Vorbild hin und da natürlich jetzt nicht drankommen, aber wollen sie ja auch gar nicht. Also sie wollen ja auch das Terroir mittlerweile von Kalifornien, von den Weinbergen und herausarbeiten. Ja.
Was teilweise unglaublich individuell ist, also allein, dass 150 EWIs geht, also finde ich sowas von absolut erstaunlich. Also, dass es so unglaublich individuelle teilweise Ausrichtungen gibt im Spiel von Klima und Boden. rechnet man überhaupt nicht mit. Geht man selten in die Tiefe oder versucht eben neben bekannten großen Produzenten von diesen 4000 Weingütern, die dort registriert sind, überhaupt mal in die Kleinsegmentierung irgendwie zu gehen.
Ja, und auch Wahnsinn, ein Master of Wine, Konstantin Baum, der sich damit so krass auch auseinandersetzt. Mhm. Hat mich fasziniert und würde ich auch auf jeden Fall wieder gerne mehr aufgreifen. Kalifornien ist wirklich einfach, ich war auch selbst mal bei der Domain Eden am Mount Eden, also auch die Stimmung da, das war wundervoll. Und wenn man dann wirklich auch mal morgens hochfährt in die Weinberge und das mit dem Nebel und dem Pazifikeinfluss mal selbst erlebt, Sonnenuntergang und es ist die volle, volle Bandbreite auch an Winzerromantik, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, wenn man das einfach mal erleben darf und kann oder du sagtest ja, du warst schon bei Robert Mondavi und das wäre natürlich nochmal ein großes Ziel. Ich war noch nicht dort, habe aber auch schon von vielen Gästen gehört, wie toll das war und auch ja, einige Insider-Tipps bekommen von da müssen sie hinfahren und das ist wunderbar und da kann man gut essen, auch kulinarisch. Ne?
Mhm. Große Überraschung auf alle Fälle, aber was ich bei Kalifornien so unfassbar interessant finde, ist, dass die nicht nur den Weinbau teilweise absolut perfektioniert haben, sondern, und davon lebt ja gerade die North Coast ganz extrem, den Weintourismus. Also ja. Dass genauso viel Geld eingespielt wird über den Tourismus selber, wie über den Weinbau als solches. Und man diese Chance einfach genutzt hat, Leute zu inspirieren, Leute zu faszinieren. Natürlich haben wir mit der Bay Area dort auch teilweise ein sehr potentes Publikum, die halt eine Stunde rausfahren wollen und da so dieses komplette Hideaway und sich einmal auf hohem Niveau abschießen wollen. aber auf der anderen Seite schafft man es dort eben auch einfach zu zeigen, okay, wir machen hier, übertreiben es natürlich auch, wir machen hier einen Ausschank, wir machen hier ein Tasting und das kostet natürlich 50 oder 100 Dollar. Und es ist wesentlich ganz gravierend übertrieben worden und derzeit auch nicht wirklich mehr spaßig, finde ich dort. Aber auf der anderen Seite hier in Deutschland, in Europa, nimmt man es als selbstverständlich hin, wenn man zum Winzer kommt, dass man seinen Kram umsonst bekommt. Vielleicht gerade mal, wenn überhaupt eine Flasche Wein dafür kaufen muss oder 6. Aber wenn da jemand 10 oder 15 oder 20 Euro für nehmen würde, würde man gleich mit der Nase rümpfen. Und das finde ich also verkehrt, sondern sowas sollte man teilweise in Europa auch wesentlich intensiver praktizieren, dass man einfach ein Tasting-Fee dafür nimmt und das Ganze dann dadurch vielleicht auch so ein bisschen professionalisiert und Emotionen mit aufbaut. Und vielleicht auch, dass man so von regionaler Seite die Chance des Weintourismus einfach erkennt und auf- und ausbaut.
Ja, finde ich schön, den Gedanken, auch diese Verkostungssituation. Fand ich an der Stelle, durfte ich es auch selber im kleinen Rahmen erleben, fand ich auch wirklich gut. Also hat das Ganze auch auf jeden Fall aufgewertet, dass man dann auch das wertschätzt und dass das auch voll okay ist, dass man dann dafür was bezahlt, aber man bekommt auch wahnsinnig viel dafür.
Was wäre so ein angemessener Preis für dich, wenn du jetzt in Deutschland an die AGs probierst, 3 Pinots, wo du sagst, du hast einen Gutswein, du eine erste Lage und hast ein großes Gewächs oder eine große Lage. Was würdest du als angemessen empfinden? Für einen Endverbrauch oder für einen Privatkunden?
Ich meine, man nimmt sich die Zeit, je nachdem, wie lange man redet. Ne, man erklärt auch ein bisschen was zu den Lagen von dann ist eigentlich schon mal schnell eine halbe Stunde weg, bis eine Stunde, wenn es dann intensiver wird, von Gutswein bis zum großen Gewächs oder wenn es jetzt VDP ist. Oder ja, dann muss man die Gläser spülen. Dann kosten die Gläser ja auch selber was, ne? Also ich sag mal, zwischen 10 und 15 Euro wär auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Ist ja easy. Wenn es dann meistens sowieso noch, wenn man auf Weintour ist, zu einem Kauf kommt, kann man ja dann auch mit einer Rabattaktion arbeiten oder sagt, okay, hey, du hast jetzt hier nicht nur verkostet, du hast jetzt auch noch eine 12er-Kiste davon, 6 Flaschen davon und 2 Flaschen davon mitgenommen, dann erlasse ich dir das. Ne? Kann man auch so sagen. Kann man ja ein Paket schüren, was ich vollkommen in Ordnung fände. Was würdest du sagen? Ich weiß nicht, das ist einfach aus dem Himmel heraus.
Ich mache mir da auch andere Gedanken zu, weil ich da vielleicht irgendwie öfters drüber rede oder über diese Situation rede. Und im Restaurant ist es ja eigentlich normalerweise nie ein Thema, es sei denn, man kommuniziert da irgendwie mit Gästen. Aber ich finde den Preis mit dem Paket, finde ich persönlich Quatsch, weil ich mache mir ja Gedanken um den Verkaufspreis mit den entsprechenden Preisauszeichnungen. Und auf der anderen Seite habe ich ja die Arbeitsleistung mit dem Tasting. Und ich finde das super, wie du sagst, oder wie du es auch runterrechnest, dass du sagst, derjenige, das Verkaufspersonal, was ja mindestens Mindestlohn bekommt, aber eben meistens darüber hinaus, weil es ja doch eine gewisse Qualifizierung hat, kostet mich in der Stunde das. Eine halbe Stunde nimmt er sich Zeit, um die Weine zu erklären. Und es hat ja damit auch einen Mehrwert für den Verkostenden und somit kostet allein diese Person schon 15 bis 20 Euro. Und da habe ich noch nicht mal die Weine genommen, habe noch nicht mal die verprobten Weine genommen, die mit 5 Cl oder mit 0,1 irgendwie ausgeschenkt werden, die Gläser und so weiter, den Raum, der dafür zur Verfügung gestellt wird. Und das hochkalkuliert, finde ich, sollte so ein Tasting durchaus 15 bis 20 Euro kosten. Und aber keine Rabattaktion beim Kaufen, weil man damit ja auch die Emotion des Weingutes und eben auch die Möglichkeit, das dort überhaupt einzukaufen,
Stimmt. Ja,
dort
hast du recht.
in Anspruch nimmt. Und das hat sonst wieder so diesen deutschen Touch. Wir müssen irgendwie da einen Rabatt
Ja,
einbauen, dann
stimmt.
irgendwie, damit man es. Ich finde, man sollte öfters mal drüber nachdenken und dann einfach auch, wenn man zum Weingut fährt und man kriegt es dort vielleicht umsonst oder es wird dort eben nicht berechnet, das nochmal anders wertschätzen.
Ja.
Und diese, welche Region findest du, ist, sollte man in Deutschland unbedingt kennen? Oder welche ist total unterschätzt?
Ich finde unterschätzt immer, ja, eigentlich fast gar nichts, weil mittlerweile so viele tolle auch, ja, da haben wir auch wieder die Pioniere, neue Weingüter, alteinsässige, traditionelle Weingüter da sind. Ich habe mein Praktikum an der Ahr gemacht, die fand ich wirklich auch wundervoll,
Bei wem?
bei Jean Stodden, beim Alexander Stodden.
Großartig.
Während der ist natürlich ein bisschen außerhalb der sonstigen Stilistik an der A, der Pinot Noir, der etwas anders ist. Aber auch, ja, in Baden war ich, sollte man kennen, die Mosel. Ich habe mein Praktikum für die Ausbildung bewusst gesplittet, weil ich halt auch diese Region kennen wollte und finde auch sollte. Andere
Was du im
groß.
Nachhinein noch gut findest oder was du, weil es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass man sagt, man ist bei drei Weingütern, drei unterschiedlichen
Ja.
Produzenten in unterschiedlichsten Regionen. Es geht ja unterschiedlich ja fast gar nicht. Also es ist
Ja,
auf der einen Seite
genau.
Mosel als fast reine Weißweinregion, A als fast reine Rotweinregion und dann eben Baden mit einer eigenen Stilistik. Fandst du, es war eine gute Idee oder ist eine gute Idee?
Für den Zeitraum, wo ich mir halt einfach auch, da ich aus dem Ruhrgebiet komme und nicht in der Weinregion groß geworden bin, auch doch noch mehr Wissen und Erfahrungen aneignen konnte und auch man einfach direkt in dem Austausch mit den Menschen, die dort leben und arbeiten und Weinbauern sind. Ne? Das ist ja auch krass, wie einfach mit der Natur da zusammenarbeiten, wie die Unterschiede sind in Deutschland. Oh, Württemberg fand ich aber auch spannend. Habe ich jetzt kein Praktikum gemacht, bin ich aber einfach mal. Man fährt ja auch manchmal einfach irgendwo hin und nimmt sich dann da mal vor, so jetzt, da war ich noch nicht, da will ich noch mal tiefer eintauchen in das Anbaugebiet. Komischerweise Saale-Unstrut, was hier am nächsten für mich zu erreichen wäre. aktuell in Wolfsburg, neben Sachsen. Fehlt mir noch so ein bisschen, ne? Also vielleicht das so ein bisschen.
Ist es nicht witzig?
Es ist komisch,
so
ne?
Ist und ja. Trotzdem so fern und vor allen Dingen, dass man gar nicht vor Augen hat, wenn man jetzt sagen würde, Wolfsburg, nächstes Weinanbaugebiet, Salonschrutt? Hä? Echt? Ja? Wirklich? Das kommt dann irgendwie so fremd vor.
Wie ja, ich. Und dann denke ich mir so, oh Gott, eigentlich musst du jetzt echt mal hinfahren. Jetzt musst du aber, ne? Ja. Also, jetzt habe ich es gesagt, jetzt packe ich mal nächstes Wochenende.
Genau. Ja.
Das muss es aber auch mal gemacht werden.
Aber war das ein guter Gedanke, das zu splitten? Oder würdest du es jetzt im Nachhinein dann doch lieber bei einem Weingut einmal diese komplette Periode mit mehr oder weniger mitmachen und das Weingut intensiver verstehen?
Gut, ich habe das selber vielleicht auch ein bisschen ausgeweitet. Also die Praktikumsstunden aus Eigeninitiative überschritten und also meine Wochenenden auch mal verlängert oder nach der Schule. Ich fand's gut. Ich find's cool an der
wo
Stelle.
Wo warst du in Baden und wo an der Moos? Achso, Entschuldige. Erzähl
weiter, sorry. In Baden war ich bei Arne Bercher, bei Bercher, mein Gut Bercher in Burgheim. Dann, wie gesagt, bei Jean Stodden an der A und bei Dr. Losen. Und da habe ich beim Bernie Schuck im Keller fast, hätte ich auch mal fast den Job gewechselt. Nein, Quatsch, aber Weinhandwerk oder Wein machen zu erlernen, das fand ich schon sehr, sehr spannend damals, als ich da mal eintauchen durfte. Das verschiebe ich aber dann eher auf das nächste Leben. Das ist ein wunderschöner Beruf, aber ich liebe meinen Beruf und das ist alles gut, so wie es ist. Aber das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Im Keller bei
glaube ich.
Ja.
Vor allen Dingen bekommt man einen anderen Respekt dann letztlich auch für das Produkt.
Total.
Was man dann ausschenkt, ein anderes Wissen, ein anderes Gefühl dafür.
Ja. Das zum einen faszinierend, die Steillagen, also wenn man dann nicht nur im Keller, sondern auch mal mit dem Außenteam mitfährt und dann mal richtig krass in den Bergen steht mit seinen Wanderschuhen und übelsten Respekt vor den Menschen, die mit der Natur dort arbeiten und jeden Tag rausgehen, früh aufstehen. Wenn man sich Eiswein-Lese dann vorstellt, ne, wird das ganze Team zusammengerufen und Nacht- und Nebelaktion und was man dann halt für Geschichten hört, die Organisation der Teams, die Monorackbahnen, also das ist ja auch witzig, ne, in der Mosel, das, diese Kultur, diese Ausstattung der Weinberge. Ja, faszinierend. Bin ich auch während der Pandemie, waren wir dann mal im Team, weil wir nicht wussten, was wir machen sollen, als wir geschlossen waren. Und dann waren wir wirklich auch mal zum Glück der Winzer, weil die natürlich die Leute nicht rangekriegt haben, aus dem Ausland, ne, weil es hier kaum jemand noch machen will, in den Weinbergen arbeiten. Es war mir damals dann auch gar nicht so bewusst, dass das dann auch wieder so eine Herausforderung darstellt. Und die waren dann froh, dass wir dann, die wir nichts zu tun hatten, was lernen wollten, uns dann da noch mit in den Weinberg gestellt haben. Und ja, dadurch aber auch gewonnen haben, weil wir einfach Spaß bei der Arbeit waren und an der frischen Luft und ja.
Könnte für dich aber nochmal so ein Ziel sein, Weingut, Weinberg, das zu besitzen, zu begleiten, zu betreuen?
Ich weiß ja, dass ja, unsere, die Weinwelt, die Charaktere, teilweise die auch auf beiden Seiten sind oder Dozenten und einen eigenen Weinberg haben oder Sommeliers, die sich das dann doch irgendwie nochmal verwirklichen. Ich kann es mir, also es übersteigt in meinem Fall meiner Vorstellungskraft, das in diesem Leben noch erfolgreich und mit Spaß tun zu können. Liegt aber vielleicht auch daran, also wenn man jetzt vielleicht Familie hätte, ne, und dann schon da in Weinberg wäre und man da irgendwie auch noch mitarbeitet oder schon so einen Bezug zu hat, aber jetzt so komplett auch relativ nördliches Gefilde, man ist mit viel Fahnen verbunden, also man müsste dann auch dorthin ziehen, meiner Meinung nach. Da kommt vielleicht auch so der ganzheitliche Gedanke, dass man dann doch einfach auch präsent ist, weil das viel Pflege bedarf, die eigenen Weinberge. Und dann auch im Keller, ne? Kellertechnik, alles sauber halten.
But you never know.
You never know. Vielleicht, yeah. Stimmt. Vielleicht kommt es
halt. Hat sich durch die Praktikas dein Bewusstsein über Wein verändert?
Ja, ich fand das immens wichtig.
Anders gesehen?
Ja.
Ja.
War mir gar nicht so bewusst.
Was ist Wein für dich, wenn du es in ein Wort pressen müsstest?
Wunderschön.
Großartig.
Spannend. Und ja, es war ja schon ein Wort. Wein ja, ist Kultur, ja, Tisch, Essen, Trinkkultur, Landwirtschaft, Philosophie, anthroposophisch. Das mag ich auch. Die Mischung zwischen konventionell und auch das andere kennenzulernen, wie du sagtest, was du schon angesprochen hast, mit den Mondphasen.
Aber ich finde es mit dem Wunderschön so schön. Also gerade in unserer Welt, in unserer Sommi-Welt, sind wir oftmals zu verkoppt oder zu analytisch und dieses einfach so das Schöne im Wein zu sehen, sich darin fallen zu lassen und darauf einzulassen. Kannst du das noch? Also wann trinkst du Wein?
Vorzugsweise dann abends. Klassisch französisch, auch mal mittags, am liebsten abends.
Okay,
und dann, wenn ich dann auch trinke, dann wahrscheinlich auch den Wein passend zum Essen. Ich trinke eher selten nur Wein, außer ich trinke mal Portwein. Den trinke ich einfach so ohne alles als Genuss, ne, so ein Glas. Es gibt immer unterschiedliche Situationen, aber wenn du mich jetzt so fragst, ist es dann doch eher gegen Abend dann über das Essen manchmal auch hinaus dann noch gemütlich zusammensitzen und mit den perfekten Menschen. Ja. Das
kannst du da loslassen oder wirst du dann automatisch technisch und fachanalytisch? Also wenn der Wein jetzt da steht, du hast eine Speise dabei oder ihr sitzt danach und quatscht, dann...
Ich kann dann total abschalten.
Kannst du den Wein einfach...
Ich kann auch richtig meine Klappe halten und... das ist auch dann manchmal mit Leuten, die dann auch gar nicht aus der Branche kommen und dann will ich die da auch nicht mit, ich will dann auch selber abschalten und ich finde dann, lass mich dann auch manchmal treiben und höre dann auch einfach gerne mal zu, wie die anderen Wein sehen, weil manchmal verkopft man das Ganze dann ja doch auch und ja, einfach auch mal einen Wein trinken, weil der Alltag besteht ja darin, zu verkosten und dann finde ich das, wenn dann beim Weintrinken auch mal super entspannt, wenn man dann einfach mal den Wein für sich sprechen lässt.
Und bist du dann trotzdem anspruchsvoll an Raum und Zeit und Ort? Also brauchst du perfekte Bedingungen, dass du sagst, die Situation muss es sein oder das Essen muss dann passen oder ich brauche 18 Grad Raumtemperatur und 70% Luftfeuchtigkeit und tralala, dann kann ich meinen Wein probieren. Oder sagst du, egal, es ist der Moment und ich lasse mich drauf ein?
Ja, Moment, ich lasse mich drauf ein und klar, wenn ich dann denke so, oh, nee, irgendwie der Rotwein ist jetzt gerade echt zu warm, dann stelle ich ihn halt nochmal in den Kühlschrank oder hol die Manschette raus, kühle die kurz an oder dann mache ich halt mein Zeug, aber ich muss dann auch nicht sagen, warum ich das mache, wenn dann auch Leute dabei sitzen, die jetzt gar nicht mit diesem ganzen Nachjustieren für perfekte Trinktemperatur, perfektes Glas und auch, ich habe einen alten Schrank hier, der riecht manchmal halt nach altem Holzschrank und dann nervt mich das und dann muss ich dann schon die Gläser vorher nochmal durchspülen und rausnehmen vorher oder, also es gibt schon so ein paar Sachen, aber die mache ich so selbstverständlich nebenbei gerne, das ist dann gar nicht verkopft und der Rest läuft dann, wie du sagst, ich weiß nicht, wie hast du es ausgedrückt, einfach so intuitiv. Ja, ja.
Okay, bevor ich zu weit aushole, es geht bei den folgenden Gedanken um den Edder Erdbeerlikör. Und bitte nicht die Nase rümpfen, denn ich finde, wer Liköre geringschätzt, hat nicht nur ein Kapitel der Trinkkultur komplett überblättert, er verpasst ein ganzes Buch voller Sinnlichkeit, Geschichte und handwerklicher Finesse. Denn ich finde, in diesem Kapitel, nein, in diesem Buch verschmelzen Apothekerkünste vergangener Jahrhunderte mit der Aromatik ganzer Landschaften, destillierter Wälder, kandierter Gärten und mazerierter Geschichten. Denn Liköre, wenn sie perfekt gemacht sind, sind keine süßen Relikte, sondern flüssige Erzählungen. Manchmal samtig, manchmal bitter, stets mit Tiefe und Charakter. Wir reden von Qualitätslikören, also wie von Edder. Und Liköre fordern Aufmerksamkeit, Geduld und Neugier. Und genau das sind definitiv Tugenden, die in der heutigen Schnelligkeit, der heutigen Trinkmoden oft verloren gehen. Also, wer Liköre achtlos beiseite schiebt, beweist nicht Stil, sondern Ignoranz gegenüber einer der raffiniertesten Formen des Genusses. Eben erwähnt Edder, musst du einfach kennen. Dieses Haus zählt zu den traditionsreichsten, renommiertesten Brennereien in der Schweiz. Aber was sage ich, Europas? Ach Quatsch, der ganzen Welt. Definitiv. 1870 in Zug gegründet. Und dieses Haus verdankt seinen Weltruf vor allem der legendären Zuger Kirsch. Ein Brand aus regionalen Kirschen, für den sie bis zu 12 Kilogramm Frucht pro Liter benötigen. Konzentration statt Menge. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Schaffen des Familienunternehmens, das mittlerweile in vierter Generation geführt wird. Edder, und das ist eben auch für diesen Erdbeerlikör immens wichtig, arbeitet ausschließlich mit handverlesenen Früchten aus der Zentralschweiz und destilliert im klassischen Kupferbrennblasen mit einem kompromisslosen Fokus auf Reinheit, Fruchttypizität und Eleganz. Natürlich kann man auch Williams, kann man Zwetschge, kann man Quitte, kann man Aprikose erwähnen, aber es geht um Likör. Kennst du das Gefühl, wenn man beim Schneiden der Erdbeeren merkt, wie der Saft ganz langsam den Zeigefinger entlang riecht und man nicht widerstehen kann, daran zu riechen bzw. den abzulecken? Dieser Moment, in dem der Duft roter, frischer Früchte einen ganz eigenen Zauber verströmt, genau diesen Duft findet man in dem Erdbeerlikör von Edder. Ein Likör, der so unmittelbar und echt riecht und schmeckt, dass er diese Erinnerung weckt.
Glaubst du nicht? Probier es aus.
Schon beim Öffnen der Flasche steigt dir dieser intensive Duft nach frisch geernteten Erdbeeren entgegen. Und dann diese herrlich saftige Süße auf der Zunge, begleitet von einer dezenten, lebendigen Säure, die das Erlebnis frisch und nuanciert hält. Statt plumper Fruchtexplosionen finden sich konkrete Geschmacksbilder. Und genau das ist es, was ein Likör auszeichnen sollte. Was ihn besonders macht, warum es so unglaublich schwer ist, ihn nicht nur zu produzieren, sondern zu perfektionieren. Reinheit mit Intensität, mit Balance zu verbinden. Obstbrennen können viele und auch sehr gut, aber ein Likör appetitlich und imposant zu gestalten, können nur Häuser wie Edder. Der Edder Erdbeerzauber entsteht nach einem hausinternen Rezept, das reife aromatische Erdbeeren des Vorjahres verwendet. In schonender Mazeration geben diese Beeren ihr volles Aroma in den Fruchtbrand ab. Anschließend wird Zucker in präziser Dosierung zugefügt, um charakteristische Süße zu formen, ohne den Fruchtkern zu überdecken. Das Resultat ist ein Likör mit 15 Volumenprozent Alkohol, der weder aufdringlich noch leer wirkt, sondern in seiner Zartheit ausgeglichene Kraft zeigt. Die Herkunft der Erdbeeren spielt eine zentrale Rolle. Sie stammen aus der Schweiz, wo das kühl, milde Klima und sorgfältige Kulturverfahren reife, saftige Früchte garantieren. Nur die ersten maschinellen und Handdurchgänge der Ernte fließen den Likör. Kleinere, weniger aromatische Beeren bleiben im Feld, um Platz für jene Spitzenqualität zu lassen, die später in der Flasche brilliert. Diese akribische Auswahl schafft Echtheit durch Anekdote. Die Erinnerung an das erste Kindheitsgeschmackserlebnis trifft hier auf die Präzision des Herstellers. Und der Etter-Erdbeerzauber ist vielseitig, pur,
gut gekühlt.
In einem schlanken Tulpenkelch entlockt er jeden Moment seiner reinen Frucht. Du solltest diesen mal auf Eis probieren. Das ist die pure, kühle Erfrischung im Sommer. Wie ein Kier mit Weißwein aufgefüllt, wird das zu einer absoluten erdbeerigen Variante des Klassikers. Und selbst als Dessert über Vanilleeis geträufelt, bleibt die Identität klar?
Erdbeere, nichts anderes.
Aber den Geschmack, den du erleben wirst, das ist einzigartig. Vielen Dank für dieses unglaubliche Geschmackserlebnis dem Hause Etter und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Und was ich auch faszinierend finde, ist vulkanische Böden, vulkanisches Terroir. Die Menschen und auch die Energie, die Leute und die Weine sind irgendwie speziell. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, auch über Etna Rosso.
Gibt auch wenige, die wirklich die Typizitäten, Charakteristiken, die Eigenart oder die Eigencharakteristik eines Vulkangesteins in den Weinen widerspiegeln können. Dass man es, vielleicht weil wir alle so Kalk- oder Schiefer geprägt sind und das versuchen in den Weinen dann irgendwo wieder zu finden. Und gibt es eigentlich einen Wein irgendwie in Deutschland, der vulkanisch geprägt ist? Wir haben ja auch Vulkanland, aber...
Stimmt. Ist es
im Weinbau? Weiß ich gar nicht.
Ist gar nicht so präsent. Nee. Ist meistens eher diese Verwitterungsböden oder Sedimentgestein. Ne?
Mhm. Der maritime Ursprung irgendwo, zu suchen ist, aber der vulkanische dann eher schwierig in Österreich teilweise, aber sonst ist es eigentlich, selbst Frankreich kaum, finde ich, dass man da über Vulkangestein spricht, Spanien teilweise. Und sonst eigentlich
die Insel,
ist so Italien,
ne? was
Motherland of... Ja, das ist ja sowieso, ja. Dass da, ja
also das fand ich auch immer faszinierend, also diese Art und Weise auch von dem neuen Aufbau, von den Projekten, die da so stattfinden. Aber Sizilien ist halt einfach auch nochmal irgendwie ein bisschen mehr Tradition, ne? Also länger.
Sizilien als solches, oder?
Ja, oder also als der Weinbau, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf Teneriffa. Was jetzt?
Ja, da ist es ja eher schwierig, finde ich, weil die Weine schon eine gewisse Präsenz, teilweise Großartigkeiten haben, aber die nicht wirklich eine Marktpräsenz haben.
Ja.
Also es gibt kaum jemand, den ich kenne, der eine tiefe Vertikale mit Weinen von Teneriffa auf der Karte haben oder da mehr als zwei Produzenten oder das wirklich aktiv leben. Mm. Und das ist, meistens braucht man ja dann doch irgendwie eine Marktpräsenz, um die Weine in ihrer Ernsthaftigkeit dann irgendwo darzustellen, aber vielleicht sehe ich das auch zu verkopft. Und Sizilien, finde ich, hat den großen Vorteil, dass es ein Weinland ist oder ein Weinanbaugebiet ist, was sich jetzt seit 20 Jahren wieder ganz klar zur Qualität bekennt. Mhm. Und obwohl dort auch noch nach wie vor sehr viel Masse produziert wird, es Leute gibt, die extrem engagiert die Besonderheit dieses Weinlandes herausarbeiten, auch jenseits des Ätnas. Sehr riesig. Also die haben ja, ich glaube, 93.000 oder 96.000 Hektar, die dort, also so groß wie Deutschland.
Ja, es ist...
Und 10% sind wirklich Qualität.
Muss man sich mal vor Augen führen,
ist Wahnsinn. Ja. Und Tascana Marita ist halt so einer der, die diese Qualitätsrevolution irgendwo eingeleitet haben und dafür sich verantwortlich zeigen und versuchen, die Besonderheiten, also sei es über die Rebsorten, sei es über den Ausbaustil, über die regionale Prägung, also allein jetzt hier bei denen, die wir haben, zum einen Nero d'Avola zu leben, zum anderen den aus einem Ausbau oder Anbau am Nordhang des Ätnas, also da schon über Nordlagen zu reden und damit eben auch diesen kühlen Stil
zu praktizieren, um die Typizität letztlich der Bodenprägung herauszuarbeiten und die klimatische Prägung ein wenig in den Hintergrund zu drücken. Ein Wein eben auch mit 12,8 Alkohol, also in der Region, wo wir über 2.500 Sonnenstunden reden, ist schon irre.
Auf dem Präsentierteller, ne? Also wirklich auf kargen Böden.
Ja.
Das finde ich auch spannend an der Stelle. Und diesen Trinkfluss, diese Leichtigkeit, trotzdem diese Seidigkeit, ne? Und salzig, Mineralität, Frische, was Kräutriges.
In extremen Höhenlagen, 600 Meter über Meeresboden. Wahnsinnig spät gelesen, also eigentlich erst Mitte Oktober. Also da wird so richtig krass rausgezögert, was natürlich zum einen dem Klima zuzuordnen ist.
Zum anderen auch zum der philologischen auch Reife, ne? Ja, dadurch, dass der jetzt auch eher, wenn man alleine nur reinschaut, bevor man reinriecht, man durchgucken kann.
Ja.
Erst was anderes erwartet. Dann aber so eine
total zum einen, wo er herkommt.
Also hat er eine ziegelrote, leichte Reflexe vielleicht, dass man da so leicht erahnen könnte, dass es halt in die südliche Richtung geht, aber ansonsten eher so die Rubinrote oder Pinot Noir Farbe.
Aber Nerello und Mascalese ist ja auch eine Rebsorte, die finde ich in den letzten 5 bis 10 Jahren erst wieder präsent wurde, die viele einfach erst auf dem Schirm haben. Also auch diese Kombination, man kann ihn ja so gedanklich zwischen eigentlich Burgund und Piemont, also zwischen Barolo und Burgunder einordnen.
Ja.
Und das finde ich so großartig. Also diese Transparenz, diese Tiefe, diese kühle Eleganz, diese Entwicklungsfähigkeit, diese Geschmackskomplexität.
Das finde ich auch beeindruckend, dass man wirklich beim zweiten Reinriechen dann auch noch tiefgründigere Aromen feststellen kann. Also auch von Kräutrigkeit über verschiedene rote Früchte. Aber auch gar nichts Reifes, sondern wirklich was voll Reifes, was nicht überreif ist, sondern auch diese Frische einfach noch hervorhebt.
Jaianera heißt so übersetzt der schwarze Kies, was für die Böden ja spricht. Und wenn man sich da so ein Online-Bild von den Böden, wenn man selber dort noch nicht war, anschaut, man hat so das Gefühl, dieses pure Vulkangestein dort zu sehen.
Ja.
Weil total.
Man ist irgendwie auf dem Mond oder auf einem anderen Planeten irgendwie.
Ja, ja.
Ne? Also, das wäre auch mal so ein Wunsch, da wirklich auch mal zu stehen, weil die Art und Weise, überhaupt greifen zu können, wo Wein wächst und wie dann wirklich auch dieser tiefgründige Geschmack in den Wein gelangt durch da, wo er wächst, wo er herkommt. Finde ich faszinierend.
Toll finde ich bei dem Wein, dass der wahnsinnig sensibel ausgebaut ist. Also zwar 12 Monate im Holz, aber nur große Holzfässer, nur slavonische Eiche, kein Barrique.
Es ist auch
schon eine ganz harte Mazeration über.
Sehr gut durchdacht, ne? Um die Rebsorte hervorzuheben, um wirklich halt auch nichts zu verdecken, ne? Das merkt man schon.
Sondern brillieren zu lassen in diesem Glanz, ja? In der Natürlichkeit.
Ja.
Aber für mich die Rebsorte, die finde ich Spätburgunder oder Pinot Noir vor 20 Jahren mal war, weil sie erklärungsbedürftig ist. Weil sie auch so nicht so easy ausschenkbar ist in der Weinbegleitung bei Gästen. Nicht, dass sie den nicht trinken würden. Ich glaube, da sind Gäste mittlerweile auch offener und zugänglicher für. Aber um den in seiner Besonderheit zu wertschätzen, braucht man so diesen Fokus, muss es erklären, wie bei so einem besonderen Bild, wo man sagt, achtet bitte auf die Sonne und die Schatten.
Ja, denke ich auch. Und die gewisse Würze, also wenn man jetzt einfach mal generelle balsamische Noten auch anspricht, dass man die wirklich auch mal für sich sprechen lässt, weil man die in dem Wein, finde ich, auch wirklich mal sich auf der Zunge zergehen lassen sollte, muss. Und wenn man jetzt einen Pairing-Partner hätte, ich weiß gar nicht, also die Säurestruktur ist halt einfach auch schön. Ist ein sehr lebendiger Wein. Kann man auch vielleicht, ja, leicht rotfruchtige, würzige Gerichte zu den Gerichten servieren. Ohne dass man.
Was stellst du dir dazu vor? Also hast du den Wein auf der Zunge und kannst dir dazu schon was zum.
Wir hatten mal was Ähnliches, da hatten wir so Kalbszunge und Ochsenherztomate, aber auch ganz leicht ansortiert, ne? Und die Zunge wird gekocht und dann hauchdünn aufgeschnitten. Also schon so Innerei stelle ich mir dazu ganz, ganz, ganz gut vor. Ja, aber es auch, hat so was Leichtes von weißem Pfeffer, dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist dann der weiße Pfeffer, den man auch noch zum Würzen nimmt, nur in Form von Wein gepaart mit eben der schönen Säurestruktur, die auch dann die Tomate wieder mit sich bringt oder ja. Einfach so spontan jetzt. Ansonsten ja, denke ich, dass der auch mit weitaus deftigeren Gerichten, wenn man einen Eintopf hat oder so, wenn es jetzt profan wird, dann
Linseneintopf oder sowas.
Ja, das hebt das Ganze dann, ne? Das animiert, die Säure, der Trinkfluss ist wirklich animierend und trotzdem was Seidiges. Vielleicht so, ne, das, was man dann halt im Pinot Noir sucht oder im Nebbiolo, dieses Seidige, diese Eleganz, aber gepaart mit der Intensität der vulkanischen Herkunft.
Die sich nicht verkennen lässt. Was ich bei dem Wein finde und total spannend finde, er ist für mich wie so eine nicht zu Ende erzählte Geschichte, wo ich immer wieder das Ende erfahren möchte. Deswegen möchte ich ihn immer weiter entdecken und probieren. Also es gibt für mich Weine, wie so diese klassischen New World Shiraz. Die sind wie so ein Film. Ich sitze davor, werde unterhalten, habe alles verstanden, kann dabei auch einschlafen, ist egal. Also die sind sofort fertig erzählt. Und das ist so ein Wein.
Da kann man wirklich oft reinriechen.
Wo ich
und reinschmecken.
Genau, kann
man möchte
und ich
mehr
möchte
schmecken.
Auch reinriechen. Also wenn ich nur ein Glas davon trinken wollte, dann habe ich beim Weggehen, beim Wegstellen des Glases immer so das Gefühl, ach so, eins kannst du noch. Einmal willst du noch reinriechen. Und einmal irgendwie. Und das finde ich so cool. Also es ist nicht so, dass der so super sauer ist, wo man beim sauren Apfel immer wieder das Gefühl hat, ich muss noch mal, weil der Säurefluss so stark ist, sondern der Wein macht so auf einer fast spirituell klingt immer doof, aber so übergeordneten Ebene, so neugierig und zieht einen so in seinen Bann. Weißt du, was ich damit meine?
Ja, total. Also ich würd's, hätte es auch gerne so ausgedrückt. Danke, dass du spirituell gesagt hast. Weil es wirklich, auch zum Nachdenken und weiter reinschmecken und weiter Wein philosophieren anregt. Also ist wirklich eine tolle Überraschung.
Toll. Also für mich auch. Und gerade jetzt so in der Phase auch des Gesprächs finde ich den total spannend, weil der genau jetzt da reinpasst und einen so richtig so geistesöffnet irgendwie.
Ja,
Schön.
und auch die Zeit, ne? Also ich schon lange vormittags, mittags keinen Wein mehr probiert. Das sollte man wirklich wie immer öfter tun, wenn man also verkostet. Weil, ne, das ist echt mal, man ist dann noch so.
So munter, so
Ja.
offen, so sensibel, so neugierig und das ist dann nicht irgendwie so
Hat noch
erst
keinen,
zwei
der Tag
Schlückchen
hat
um
noch
den
keinen
Tag, um so
Filter,
langsam.
der
Genau,
Gaumen hat
genau,
noch keinen
genau.
Filter. Ja.
Hast du schon mal Gedanken gemacht, wie so ein absolut perfekter Moment, ein absolut perfekter Raum für Wein wäre? Wie man Wein richtig optimal
Stimmt.
darstellen könnte? Ging ja bei diesen 3-Sterne-Service ja nicht zuletzt um Perfektion. Gab es da für dich irgendeinen Gedanken, wo du es versucht hast, dann teilweise nicht nur weiter zu drehen, sondern auch zu überdrehen, überdehnen, um dem Wein möglichst viel Raum zu geben? Oder ist das einfach so ein Wunschdenken, was man vielleicht extern hat, aber in diesem Prozess dann gar nicht so mehr?
Ich würde das auf jeden Fall versuchen liefern zu wollen, aber ich habe das in dem Sinne noch gar nicht so extrem ausgeartet. Also mit Temperieren, aber ich habe, ich mache das wirklich ein bisschen intuitiv und nach Gefühl und das hat bisher immer wunderbar funktioniert. Wichtig ist das saubere Glas, die umliegenden Gerüche und Düfte nicht zu extrem zu halten. Klar, dass man jetzt vielleicht nicht noch vorher eine Duftkerze anmacht in dem Raum oder so mit Vanilleduft. Jetzt salopp gesagt oder so, das wäre jetzt dann schon schlimm. Also, dass man schon auch mal lüftet, dass die, also schon so die gewisse Grundsauberkeit, Wohlfühlatmosphäre da ist. Aber ist ja auch immer subjektiv, eine Wohlfühlatmosphäre. Also, ich habe das jetzt auch noch nie Gläser irgendwie abgedeckt mit einem bestimmten, damit da kein Geruch reinkommt oder Staub oder da, die sind frisch poliert, das frisch eingedeckt. Da wird jetzt nicht noch vorher, kurz bevor der Gast kommt, erst ein Tuch runtergenommen oder. Ja, ich habe das auch nicht so technisiert an meinem Arbeitsplatz, dass ich da jetzt. Der Chambray hat seine Temperaturen, dann stelle ich da manchmal auch karaffierte Sachen rein, wenn es im Sommer dann doch zu warm ist. Frage ich die Gäste auch, darf ich den Wein dann nochmal bei 16,5 Grad die Karaffe nach dem Karaffieren in den Chambray stellen oder. Kurz auf Eis oder man ist da kreativ und bleibt einfach im Austausch und justiert dann den individuellen Bedürfnissen nach. So.
Für den Weinservice selber, was priorisierst du da? Sind es dann in der Tat die Gläser, die sauberen Gläser? Brauchst du da bestimmte Glastypen? Oder ist es die Temperatur? Oder ist es der Ablauf, dass du einen immer gleichen Ablauf im Weinservice hast? Wie gewichtest du das für dich selber, wo man sagen kann, damit hat man auch eine gewisse Sicherheit, die man vielleicht ja im Service auch braucht?
Also wirklich ein stetiges Auge, ja, Persönlichkeit, also das machen aber halt andere, also das machen ja andere Kollegen auch. Also das Wichtigste, das Trinkverhalten der Gäste wirklich auch zu erkennen, dass wenn Leute arg langsam trinken, dass man dann nicht zu viel nachschenkt und dass man den, dass die Menschen sich nicht unter Druck gesetzt fühlen oder umgekehrt zu erkennen, ich schenke jetzt da mal öfter nach, der trinkt gerne sehr kühl, aber dann immer nur ein bisschen und dann wirklich sehr kalt nachschenken. Oder die Schnelltrinker, die Superschnelltrinker, die, dass man da halt irgendwie drauf eingeht. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Gläser nicht leer sind. Das würde ich sagen, ja. Und dass auch die weiteren Vorbereitungen mit der, wenn es vom Weiß auf Rot wechselt und je nach Ausbau des Weins, Karaffe, keine Karaffe, Alter des Weins und so weiter, dass da halt wirklich explizit auch drauf geachtet wird, dass man und dass man fragt. Also ehrlich gesagt, frage ich dann immer viel. Das vielleicht, ja. Wie trinken Sie gerne? Was trinkst du gerne? Ja.
Was ja eine tolle Kommunikationsebene mit den Gästen ist, wenn man einfach in die Interaktion geht.
Ja.
Und dann auch nicht zu technisch wird, sondern sich einfach austauscht und versucht, die eigenen Vorstellungen mit reinzubringen, aber eben auch die
nicht belehrend,
Vorstellung, den genau. Erfahrungsschatz, gar nicht, den Erfahrungsschatz der Gäste dann irgendwo mitnimmt und merkt, auf welchem Wissensstand die sind, wie intensiv man auch weiterführende Informationen dann vermitteln kann. Denn wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was kalt und warm ist, dann braucht man nicht über Gebietstypizitäten irgendwie philosophieren und.
Richtig. Und dann frage ich, ey, ich habe Stickstoff in der Küche, darf ich hier Glas eisen? Die ist echt ehrlich. Und dann kommst du dann mit so einem qualmenden Glas und machst dann ein bisschen
nee, hast
so
du eine gemacht? Show, ne? Echt?
Doch, doch. Haben wir auch schon gemacht, ja.
Ah, krass.
Bringt das ist was? Ja da, ist ja da in der Küche. Für mich mehr Show. Aber manche Gäste, die denken dann, oh geil, oder ich weiß nicht, das Schnapsglas in der Tiefkühltruhe gibt es dann auch noch manchmal die Präferenzen vom Aquavit über den Jägermeister oder sonstiges.
Jetzt merkt man wieder, du kommst aus dem Ruhrpott.
Also. Ja, es merkt man wieder jetzt gerade, ja. Aber wir erfüllen da wirklich alles und auch selbst die hochwertigen Gläser werden dann mal geeist und wir hatten das eine Zeit lang mit auch den alkoholfreien Spezialitäten, das war natürlich sehr serviceintensiv, aber das war natürlich cool, wenn man dann die Getränke dann auch dementsprechend mit einer gewissen Show und auch dem Gedanken der perfekten Trinktemperatur dann servieren kann.
Wie fing das bei dir an? Also jetzt hatten wir gerade mal wieder diesen Ruhrpott-Gedanken, der nebenher so ein bisschen aufpoppt bei Jägermeister und Co. Aber es liegt ja nicht nahe, dass man dann sofort mit Wein anfängt. Wo hast du mit Wein angefangen zu arbeiten? Warum hast du mit Wein angefangen zu arbeiten?
Mein Opa hat schon zu meiner Taufe Wein ausgesucht. Der hat auch immer so diese Kultur gelebt.
Und, cool.
Es hat... Auch wenn ich dann wirklich im Ruhrpott dann später aufgewachsen bin, irgendwie was Familiäres, dass wir auch innerhalb der Familie ja gerne genießen, gerne essen. Die Oma hat immer gut gekocht und dann wird natürlich auch der Wein dazu getrunken oder auch einfach mal abends der Rotwein aufgemacht. Und da durfte ich natürlich noch nicht trinken, aber irgendwie kriegt man dann auch mal gewisse Bücher vererbt. Da schreibt dann der Opa rein für Anna Helene und dann habe ich mich gefreut, habe ich heute noch den Johnson, ich weiß gar nicht von welchem Jahrgang.
Echt, dein Opa hat den Johnson gelesen?
Mhm.
Das ist ja cool.
Vielleicht so deswegen, ne? Also, und dann sammelt man Vorbilder und auch auf seinem Werdegang filtert die Informationen, die man saugt das auf wie so ein Schwamm. Das, was man interessant findet und genau, kommt von Höchstchen auf Stöckchen.
Wer war ein Vorbild für dich?
Zum einen, ich habe als Hotelfahrfrau gelernt, das ist dann auch wieder so ein bisschen außerhalb der, so ein bisschen allgemeiner, hat gar nicht so direkt mit Wein zu tun, aber dann hat mich immer das Restaurant fasziniert und dann damals auch schon der Restaurantleiter. Dann bin ich in die Schweiz, da gab es Pralinen-Schulungen, die hatten Wein zu den Pralinen serviert, ein Weintasting gemacht und dann war mir gar nicht so bewusst. So, dann fing das so an mit Wein und Speise, dann auch die Schweizer Weine, die dann da regelmäßig von den Gästen auch bestellt wurden. Fand ich dann spannend, wo die dann herkamen. Und dann gab es dann auch mal Schulungen vom F&B-Manager. Später dann in der Schote der Sommelier und auch der Restaurantleiter. Die hatten auch schon einige Stationen durch, von The Fat Duck über und auch, ich glaube sogar Schloss Beensberg und hier Vendôme und die haben ihr Handwerk auch in renommierten Häusern erlernt und dann hat man da, nimmt man davon immer was mit. Dann fängt man an, Bücher zu lesen. Romane Echensberger, das Buch hat mich auch fasziniert über die Freiheit, den richtigen Wein zu machen. Das ist aber dann jetzt sehr spät, würde ich jetzt mal sagen, was dann so super tief geht. Ne? Justin Leone, das Buch, dann The Bottle Shock, wenn man mal einen Film schaut oder ja, viele tolle Kollegen, wenn man selber mal essen geht.
Aber so das eine Vorbild, gab's nicht, wo du sagst,
das gab's nicht, nee.
Toll ist aber trotz allem, wenn man sich inspirieren lassen kann von Kollegen und sagen kann, wow, das ist, und da hast du, glaube ich, den großen Vorteil, dass man einen anderen Zugang dann auch wieder zu den Kollegen bekommt, wenn man eben im Restaurant wie im Aqua arbeitet.
Ja.
Und mit einmal auf einer ganz anderen Augenhöhe agieren muss, auch selber agieren muss, also man muss ja auch liefern und bekommt das nicht nur als Geschenk dann irgendwo.
Richtig.
Und muss sich selber dann eben auch mal, also die Fragen auch anders überlegen, die man dann selber stellt, die man ganz anders stellen kann, wenn man in der Schote irgendwie als normaler Kommi arbeitet.
Richtig. Also dann im direkten Austausch mit Marcel Runge dann zu sein, als ich dann da angefangen hat und ne, dann wird man an die Hand genommen und sagt, das ist hier der Ablauf und das kannst du machen, das kannst du nicht machen und das schult einen und das ist prägt einen und das ist auf jeden Fall auch eine Vorbildfunktion. Ne? Also ich habe mich auch bewusst beworben, um den Vorbildcharakter zu suchen, wo ich dann sage, ich möchte von dir lernen und ja, das ist also, denke ich, wichtig. Aber so wirklich ein krasses Vorbild habe ich jetzt an der Stelle nicht, was ich jetzt extrem nennen kann, wo ich sage, wo ich bin.
Aber eigentlich ja, dein Opa. Ich finde den Gedanken so berührend, so schön, so reizend. Und wie wichtig das eigentlich ist. Also es ist ja, jetzt vielleicht bei deinem Opa ist der Johnson Wein gewesen oder wie auch immer, aber einfach dieses gemeinsame, auch Essen miteinander, das Zelebrieren, dann merken, auch in der Beobachtung, die Kinder ja nochmal anders an den Tag legen, wie Erwachsene mit Wein umgehen und dass es dann eben nicht Alkohol, Droge etc. ist, sondern dass es
genau, es war ein Genussmittel. Ist.
Ja. Dass man, genau, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man eben auch lesen kann, dass man zum Wein sich auch bilden kann, dann auch Kultur bilden kann.
Ja.
Oh, das finde ich so stark. Das ist also daher, also riesen Anerkennung für deinen Opa, dass das unbekannterweise, dass es so vermitteln konnte. Da gibt es sonst allgemein so global betrachtet für dich jemanden, wo du sagst, wow, was der für den Wein oder für die Kulinarik getan hat?
Das sind ja auch nochmal zwei Sachen. Also für Wein gibt es sicherlich an der Stelle, wo ich jetzt bei Dr. Losen Praktikum gemacht habe, den Ernst Losen, der auch den Riesling international krass salonfähig gemacht hat, ne? Als Größe. Gut, faszinierend fand ich, aber das ist jetzt nicht mehr heutzutage so Veuve Clicquot oder so gewisse Visionärinnen, die irgendwie autodidaktisch an ihren Träumen festhalten und Unternehmen hochhalten. Und Ariana Occhipinti, Jenkins Robinson, Wahnsinn. Mhm. Ja, für Speisen, da sind wir auch wieder irgendwie. Kalifornien, ne? USA, Alice Waters. Gar nicht. Dominique Krenn. Und ja, letztens kam noch das Lebenswerk von Sven raus, also 25 Jahre Aqua und auch die ganzen Köche, die er geprägt hat, ne, die ja auch teilweise selber natürlich ihr erfolgreichen Restaurants führen, muss man an der Stelle vielleicht auch sagen. Es gibt so viele, ich entschuldige mich jetzt schon mal Persönlichkeiten, weil es gibt so wahnsinnig viele tolle Menschen in dieser wundervollen Branche.
Und jeder tut das Seine.
Also ja,
und
genau.
Jede Liste lebt ja von denen, die man nicht nennt. Also daher ist das...
Das Kollektiv ist echt super krass.
Ich finde diejenigen, die das aktiv mitgestalten, weil du gerade Sven erwähnt hast, die werden bei sowas oft vergessen, aber sind halt dann trotzdem ein Teil des großen Ganzen und bewegen es in vielen Bereichen auf eine ganz eigene Weise und mit einem ganz eigenen Gedanken. Also daher, Ja, schön, dass du ihn dabei auch erwähnst. In deiner Zeit im Aqua hast du es geschafft, die Weinkarte, es war dann trotzdem nur einige Jahre, in deinem Sinne zu gestalten, oder warst du erst dabei, die Weinkarte anzunehmen, so langsam in deine Richtung zu formen?
Letzteres. Hört sich jetzt ein bisschen schweren Herzens an. Ne? Es ist sicherlich einfach auch, also du kennst das aus eigener Erfahrung, wie lange man auch wirklich dafür braucht, um was aufzubauen, was wirklich facettenreich ist. Und du musst den Gästekreis kennenlernen, du musst die Gegebenheiten, die Verkaufssituation des Hauses, die wirtschaftlichen, da kommen so viele Einflüsse. Und ich habe dann eher, sage ich jetzt mal, auch die Weinbegleitung dazu benutzt. Dann wirklich geilen Stoff auszuwählen, was ich dann da so ein bisschen meinen Stempel aufdrücke. Weil, ja, das ist erst der Anfang, ne? Also die Zeit, da was großartig aufzubauen. Ich weiß gar nicht, wer da, ich habe jetzt keinen Vergleich. Ob man das so schnell schafft. Und ich hatte aber auch zum Glück das Gefühl, den Druck habe ich mir zwar selber gemacht, das aufzubauen, dass das so ein ständiger, eine ständige Suche war nach ausgefallenen Sachen und auch tollen Jahrgängen. Aber unsere Arbeit als Sommelier auch wirklich eine Weinkarte aufzubauen mit Jahrgangstiefe, das ist an der Stelle echt eine Herausforderung gewesen. Und muss ich sagen, kann man in der Zeit jetzt gar nicht so liefern. Ne? Also
Kann man auch
musste,
gar nicht. Ich finde, das ist wie
das
zum
ist,
einen.
manche Sommeliers sind 30, 40 Jahre, das gibt es ja nur noch selten. Also ich habe ja Alfred Vogt auch kurz kennenlernen dürfen. Und oder ja. Das finde ich auch richtig toll, diese Beständigkeit, dass es das punktuell wirklich noch gibt. Aber es ist echt eine Seltenheit geworden, ne? Dass Sommeliers auch wirklich über Jahrzehnte ihre Weinkarte aufbauen, ne? Oder
Weiß auch
Stefan de
nicht, was besser
Gast,
ist,
ich weiß
also
nicht, ja.
so lange in einem Betrieb zu bleiben, wie zum Beispiel Alfred oder Stefan, oder öfters zu wechseln, was inspirierender, bereichernder ist. Ich glaube, es muss zum Typus immer passen,
Ja.
aber was du eben erwähntest, es braucht natürlich Zeit, um überhaupt innerhalb eines Hauses, also nicht nur diesen eigenen Stiefel zu fahren, sondern auch die Weinkarte zum Haus passend zu gestalten. Und da muss man erstmal sich so mit dieser Ursprungsweinkarte vertraut machen, ein Gefühl dafür langsam aufbauen, dann die Gäste versuchen zu greifen, welche Weine passen überhaupt hierher und dann den eigenen Geschmack dann auch noch mit reinplantieren.
Ja.
Und all das dauert ja einige Jahre und dann ist man ja, wie du auch skizziert hast, in so einem Dauerrausch, wo man sagt, boah, die Jahrgänge und den Wein und den habe ich und oh, das will ich drauf und
Genau, so ein
das wähle ich dafür
Trophäensammler, ne?
aus und
Ja, also das ist
ja,
dann
total.
auch super herausfordernd, ne? Und dann fragst du dich halt, oh, wo stecke ich jetzt am meisten meine Energie rein? Was hat auch den meisten Spaß und Gast Gedanken, ne? Also wo schöpfe ich jetzt in dieser Zeit das Beste raus für die Gäste auch, ne? Und auch zum Essen vor allen Dingen natürlich auch die Sachen richtig auszuwählen.
Ich durfte schon einige Menschen kennenlernen, die sich von der Schönheit der Toskana haben einfangen lassen. Und manchmal mehr, manchmal weniger verrückt ein Weingut übernommen haben. Aber eine der faszinierendsten Geschichten ist die der Familie Widmer. Es war 1981, als die Schweizer Bruno und Brigitte Widmer ein verfallenes Gut in Castellina in Chianti erwarben. 4 Hektar Reben, vergessen in steilen Terrassen und umgeben von Makia und Zypressen. Wo einst die Mauern bröckelten, keimten ihre Vision. Sangiovese in seiner reinsten Form, ausdrucksstark und doch anschmiegsam zu kultivieren. 2 Jahre später, Blindverkostungsturnier der Zeitschrift Vinum, setzte sich ihr Wein gegen etablierte Größen durch und markierte den ersten Paukenschlag auf dem Weg der Renaissance toskanischer Winzer. Und 1998 übertrug das Gründerpaar die Leitung ihrem Kind, Barbara Widmer, die mit jeder neuen Flasche die Essenz der toskanischen Hügelwelt einfangen sollte. Der Pioniergeist der Familie verband sich mit einer Philosophie, die Böden und Tradition als Partner sah und nicht als Ressource. Prancaia formte sich zum Symbol einer neuen Generation, die die Kraft nutzte, ohne es zu übertünchen. Wo ist dieses Terroir? Wo kommt der Chianti vom Prancaia genau her? Auf den steilen Terrassen zwischen Florenz und Siena definierte Cosimo Tre de' Medici 1716 per Dekret jene Grenze, die das Herz des heutigen Chianti Classico bilden. Die Wiege der Legende, in der Gallo Nero bis heute wacht. Oh, Gallo Nero. Dass der schwarze Hahn, der am Flaschenhals prangert, hast du definitiv schon mal gehört, wenn es um Chianti Classico geht. Denn er ist das Symbol für Chianti Classico. Der Name stammt aus einer Legende, in der ein schwarzer Hahn aus Florenz früher krähte als ein weißer Hahn aus Siena. Was Florenz half, mehr Gebiet in der Chianti-Region zu gewinnen. Das Siegel garantiert, dass der Wein aus dieser Region kommt und strenge Qualitätsregeln erfüllt. Also, einmal komplett runtergebrochen, ist das Symbol des Chianti Classico DOCG, eines Rotweins aus der Toskana, der aus mindestens 80% Sangiovese bis zu 20% andere rote Rebsorten, darunter autochthone Rebsorten wie Canaiolo Nero, Colorino, aber auch internationale Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot oder Syrah stammen darf. Interessanterweise darf seit 2006 keine Weißweinsorte mehr zugesetzt werden. Und dieser muss aus den Gemeinden Gref, Rada oder Castellina stammen und unterscheidet sich in drei Stufen. Annata mit 12 Monaten Reifung, Riserva mit 24 Monaten Reifung und Gran Selezione 30 Monate und es dürfen nur eigene Trauben verwendet werden. Typischer Alkoholgehalt 13 bis 14,5 Volumenprozent. Überwacht wird das Ganze von dem 1924 gegründeten Consorzio Vino Chianti Classico. Und genau jetzt wird die Besonderheit vom Prancaia greifbar. Denn wir haben hier nicht nur mindestens 80%, wir haben 100% Sangiovese. Aus Lagen in Castellina in Chianti und Rada in Chianti. Auf 230 bis 400 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Wir reden über lös- und kalkhaltige Tonerde in Castellina und in Rada haben wir mitteltexturiertes Gesteinskalk mit viel Kies und Brocken. 5500 Stöcke pro Hektar, Guillot-Erziehung, Lese Mitte September bis Ende September. Spontane Gärung bei 28 bis 30 Grad, in temperaturkontrollierten Edelstahltanks Maischekontakt bis zu 13 Tagen. Und dann 12 Monate Ausbau, 2 Drittel Edelstahl, 1 Drittel Betontanks, Abfüllung ohne Schönung und Filtration. Hey, und nicht filtern ist toll, denn dies ist oftmals ein rein kosmetischer Vorgang. Beim Filtern des Prancaia Chianti Classico würden Schwebstoff und Trübstoff entfernt, was zwar zu einem klaren Erscheinungsbild führen würde, jedoch können dabei auch komplexe Aromen, Phenole und feine Tannine reduziert werden, die die sortentypische Intensität des Sangiovese und die Terroir-Nuancen der, ich wiederhole mich, kalk- und kiesereichen Böden von Castellina und Rada nicht nur mindern, sondern teilweise komplett verhindern. Daher, juhu, nicht gefiltert, nicht geschönt. Und somit erhalten wir einen Chianti, der spannungsreich, der ursprünglicher, der wilder nicht sein könnte und trotzdem von unglaublich viel Finesse geprägt ist. Und so trägst du mit jedem Glas den Puls einer Region, die extremste Bedingung in strahlende Vollkommenheit transformiert. Ja, extremste Bedingung. Wir reden hier über im Sommer weit über 30 Grad Tagestemperatur und 50 Grad Nachttemperatur. Das sind Gegensätze. Aber wahrscheinlich erreichen wir genau so einen Wein, der auf der einen Seite diese Fruchtsüße und auf der anderen Seite diese kühle Mineralik hat. Zwei Kontrahenten, die sich umarmen. Und obgleich dieses Weingut nun mittlerweile schon auf über 40 Jahre Geschichte zurückblickt, trägt es noch diesen unbändigen Pioniergeist in sich. Vielen Dank für diese großartige Interpretation eines Chianti Classicos, dem Hause Prancaia und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Wenn du eine Weinkarte komplett von Null aufbauen könntest, hättest alle Möglichkeiten, auch jede wirtschaftliche Freiheit, die es irgendwie gibt. Wie viele Positionen hätte die?
Ich glaube, also, boah. Ich muss kurz nachdenken.
Wie viel sind 1000?
Nee. Also wirklich, wirklich überschaubar.
Klar, also. Ja. Nein, das war jetzt einfach nur, dass, weil du sagst, man muss nachdenken, muss man erstmal ein Gefühl dann auch für die Handelbarkeit bekommen.
Ja.
Weil es sagt sich ja schnell, oh, meine Weinkarte hat 150.000 Positionen. Aber wer soll die
Ich finde das auch zu, ich finde das, ich find das anstrengend. Tralala. Ja, also es ist wunderschön, ne? Ja. Aber, ich denke mal so, 300 bis 400 Positionen, das ist echt groß, aber da hast du schon unheimlich viel dabei. Und es muss aber auch manchmal gar nicht so, also wenn du es dann begrenzt auf deine Philosophie, was du halt gerne fahren würdest, wenn man sich individuell dann anschaut, vielleicht auch maximal 150 Positionen. Und wenn weg, dann weg. Also wenn die Position ausgetrunken ist. Ich bin dann auch manchmal so traurig gewesen. Oh, das ist schon wieder ausgetrunken. Das schon wieder ausgetrunken. Und dann kommt aber auch immer wieder was Neues. Und das finde ich auch gut.
Könntest du deine Philosophie beschreiben, weil du sagst, meine Philosophie?
Also vielfältig und individuell zugleich. Es ist natürlich sehr allgemein. Ich weiß, ich musste auch nochmal überlegen, weil die Frage ist wirklich gut. ich denke mich jetzt gerade hier so rein, was wäre, wenn du deinen eigenen Laden hättest?
Ne? Ja.
Also, weil.
Aber dann wiederum hättest du wirtschaftliche Grenzen. Das war ja die Grundvoraussetzung, genau. Dass du keine wirtschaftlichen Grenzen hast.
Ja. Keine wirtschaftlichen Grenzen.
Was ist das? Ich habe mal davon gehört.
Ja. Man muss sich kurz mal freidenken. Ich finde halt auch schön, wenn man sich spezifiziert, also wenn es nur alles haben ist, wenn alle immer alles haben, ist auch langweilig. Und wenn man halt einfach seinen eigenen Stempel aufdrückt und sagt, ich habe in meinem Leben aber einfach nur eine Reise an die Loire gemacht, eine Reise nach Portugal, Kalifornien würde ich gerne nochmal hin und Italien fand ich generell auch mal spannend wegen der autochthonen Rebsorten und der Esskultur, dass man einfach wirklich nur diese Länder anbietet. Und wenn dann noch Ungarn und Balaton Weingut dabei ist, das passt irgendwie gar nicht so zusammen, aber die Mischung ist einfach wieder total wild und man hat einfach eine persönliche Beziehung zu den gewissen Weingütern, dann ist das sicherlich an der Stelle die Karte ohne Grenzen und man kauft dann aber auch verschiedenste Position und von dem Portfolio der Weingüter ein. Also man stellt dann.
In welchem Preisrahmen fändest du spannend? Also wo würdest du anfangen? Nehmen wir jetzt mal so den Einkaufsregalpreis, was ein Privatkunde bezahlen würde. Und rein vom Träumen her, wo würde es nach oben enden, dass du sagst, da finde ich Wein auch gut aufgehoben oder sowas würde ich auch total gerne auf der Karte sehen.
Also ich habe das Gefühl, dass generell die Wertschätzung der Leute von Wein gegenüber und auch für Wein mehr Geld auszugeben steigt oder angestiegen ist in der Zeit, wo ich das jetzt so beurteilen kann. Und ich fände aber schön, wenn das noch weiter nach oben geht, wenn, ich sag jetzt mal, auch mal eine Flasche für die große Lage, den Top-Wein des Hauses des aktuellen Jahrgangs 40 Euro kostet. Aber es ist halt auch ein Genussmittel. Also, ne? Dafür gibt es dann auch den Einstiegswein von gewissen Weingütern.
Ist das so viel, 40 Euro? Ich will dich jetzt in deinem Prozess gar nicht unterbrechen, aber später den nochmal aufnehmen. Aber nimm mal 40 Euro, das habe ich öfters das schon gebracht. Aber eine Schachtel Zigaretten kostet, glaube ich, auch 8, 9, 10 Euro. Eine Schokolade aus dem Supermarkt kostet 6 Euro. Das ist nach 40 Euro für einen Topwein.
Das ist nichts.
Das ist lächerlich. Ich meine, das sollst du ja dann auch wirklich über Stunden trinken. Wenn du mit einem Strohhalm 3 Eiswürfel und 4 Zitronen und das in einer halben Stunde trinkst, hast du ja selber ein Problem. Aber wenn du ein Vergnügen, vielleicht zu zweit,
Also ich meine jetzt den Endverbraucherpreis, ne?
Auf
40
ja, oder meinst du? Also das ist genau. Nee, Endverbraucherpreis 40, nimmst eine große Lage, VDP, Riesling von der Nahe und du verbringst das zusammen über drei Stunden, trinkst die Flasche zusammen über 3 Stunden zu zweit am entspannten Abend.
Sind das sind 10 Euro pro Stunde auf 5 Euro. Das ist eigentlich
nichts. Ja. Genau, gut. Ja. Und daher, das ist... Also ich hätte da eher fast jetzt mit, ohne snobistisch zu wirken, mit dreistellig gerechnet. Wenn eine Flasche mal 120 Euro kostet, was viel Geld ist, na klar. Aber dann rauche ich halt mal eine Woche nicht. Haha. Oder wenn man dein Auto volltankt, bist du bei 150 Euro manchmal oder bei 100 Euro. Und da regst du dich auf über eine Flasche für 100 Euro.
Nee, das finde ich also an der Stelle, wie du sagst, total richtig. Ich habe jetzt gar nicht so darüber nachgedacht, aber das an der Stelle, dass teilweise dann auch, wenn ich das jetzt im Bekannten oder ja, Verwandtenkreis dann auch mal höre, wie wenig Geld die Menschen für Wein bereit sind auszugeben, für was handwerklich
aber
richtig
die
krass
ist. Die trinken Alkohol.
Ja, das stimmt.
Die trinken die Droge. Die trinken Abholspritz, weil die sagen, ich sitze dann irgendwie auf der Terrasse und ich will, dass die
das
Sonne
stimmt.
noch mehr knallt.
Ja.
Oder ich über jeden Witz lache. Egal wie, also kann ja auch sein.
Ja.
Also ist ja, wenn man es gezielt einsetzt, dann ist es ja auch cool, dann kann ich auch Milka fressen, wenn ich den Zuckerschock einfach haben möchte in dem Augenblick. Dann
das
bin
stimmt.
ich auch niemand, der wertet, auch wenn das gerade so klingt. Dann, hey, Aperol, lecker. Aber dann muss ich das auch als lecker nehmen und muss nicht das unter diesem Credo Wein, Kultur und sonstiges. Aber meistens möchte man ja, losgelöst vom Geld verdienen, bei einer Weinkarte ja Weinkultur symbolisieren. Und um auf den Punkt zurückzukommen, rein von dem und dich nicht snobistisch zu fühlen, was wäre deine Wunschweinkarte? Ich hoffe, ich dränge dich jetzt nicht in der Ecke mit meinen ganzen Ausführungen.
Nein. Ich merke nur, dass ich das wirklich genauso sehe und dass ich auch gar nicht so die Zahlen mir jetzt nochmal vor Augen geführt habe während des Redens. Dass ich auch denke, dass das Dreistellige mindestens gerechtfertigt ist und man doch auch
für den günstigsten Wein. Nein,
für
zwei
den,
Quatsch.
Für den günstigsten. Ja. Nein, ich sehe das ja auch so, dass es wirklich auch was Besonderes ist. Ne? Also wie du sagst, du säufst den Aperol und genießt ja jetzt nicht, weil das was Besonderes ist. Du isst die Milka-Schokolade. Wunschweinkarte. Also nochmal bezogen auf die Position und auf den Preis. Oder wie meinst du jetzt?
Zum Beispiel. Also ich fand den Gedanken mit der Konzentration der verschiedenen Weinregionen super.
Mhm.
Und dann trotzdem mit den Ausbrüchen, wo man einfach sagt, man kann spielen, aber man hat einen Schwerpunkt, was für den Gast dann greifbar ist. Ich finde auch 150 Positionen finde ich absolut genial. Egal, ob das jetzt ein 100 Plätze-Restaurant ist oder eine 10 Plätze-Weinbar. Aber selbst 150 Positionen ausgewählt.
Da hast du ordentlich Spielraum, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja.
Und ist schwer, weil du ja dann trotzdem, jede Position ist dir ja dann heilig. Wenn du sagst, ich habe eine 3000 Position Weinkarte, kann auch mal ein bisschen Schund durchlaufen, das geht dann mit durch. Aber bei 150, da macht man sich Gedanken und das ist ja auch nicht so wenig. Das ist ja nicht irgendwie.
Nee, das ist Arbeit, das ist viel, ja. Denke ich auch, weil ich meine, also wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, man hat dann auch, man kann das mit seinen Werten vertreten, man war da persönlich, man hat oder man ist auch ständig im Austausch, wenn man jetzt nicht jedes Jahr dahin fährt, ne? Man telefoniert aber mit den Erzeugern, mit den Winzern und kann dann wirklich auch ganz klar sagen, dass das ist das absolute individuell von mir empfohlene Nonplusultra. Meine Rosinen, die ich bisher in meinem Wein-Sommelier-Dasein empfehlen möchte, dann ist das schon viel, ja, 150. Und in einer mittleren Preisklasse, die auch wirklich dann fair ist für alle Beteiligten. Ne? Gab es ja auch mal so einen Trend, dass, was heißt Trend? Gibt es ja jetzt ein bisschen. Einfach die Überlegung, dass man diese übertrieben kalkulierten Weine auch einfach sein lässt, weil das unfair ist den Herstellern gegenüber, ne?
Mhm.
Dass wenn dich da der...
Magst du es ein bisschen ausführlicher erklären? Weil also wir beide wissen, was gemeint
genau,
ist.
Genau, wir wissen, was gemeint ist. Wenn man jetzt ab Wein gekauft, ne, das waren jetzt meine eben genannten 40 Euro, wenn man da anhält und wirklich einfach ohne großes Tasting, sondern einfach sagt, ja, ich nehme jetzt einfach mal die beste Qualität da gerade mit zwischen 40 bis 60 Euro. Und möchte die dann aber in meiner Weinbar verkaufen und mache dann den Kalkulationsfaktor mal 5 und bereichere mich dann daran, weil ich weiß, dass das Weingut nur 150 Flaschen davon gemacht hat und sonst kriegt die keiner. Und wenn dann die Leute wissen, was das ist, dass der schwer zu bekommen ist, der Wein, bereichere ich mich dann dran, indem ich total viel Geld aufschlage, nur weil ich im Besitz dieses Weines bin und den weiterverkaufe. Das, finde ich an der Stelle auch nicht cool.
Allein das ist eine Stunde Diskussion, finde
ja,
ich.
Ja, es ist krass. Ja, ich kann es gar nicht so gut erklären. Ja. Also.
Doch, kannst du super erklären. Also kannst du vor allen Dingen aus deiner Betrachtungsweise und mit deinen Gedanken, man könnte sowas eben auch mit 38 Sätzen irgendwie gegenargumentieren, weil man ja sich freut, den Wein zu haben, wenn der jetzt günstig kalkuliert ist, ist er sofort weg, dann hatte ich ihn mal, dann findet man es selber auch doof oder, also man kann es ganz, ganz, warum sollen nur die den trinken, die sich den leisten können, wäre wieder so ein Gegenargument, also man könnte das ganz, ganz breit streuen, aber allein diesen Gedankenansatz, dass es solche Weine gibt, finde ich ganz, ganz wichtig und es ist natürlich schön, wenn man sowas auf der Karte hat.
Aber dass der Zugang irgendwie auch, nicht, ausartet, dass er unerreichbar ist und untrinkbar ist, dieser Wein, aufgrund des Preises. Ne? Also, dass man irgendwie, freut man sich ja auch, wenn man woanders im Restaurant, in der Bar ist, wenn man verkalkulierte Weine sieht, die dann auch noch mehr Freude machen zu trinken.
Gibt es Location, wo du gerne mal Wein empfehlen würdest?
Als Konzept fand ich, was ich mal in der Champagne in Reims gesehen habe, war Au Bon Manger. Hast du mal von gehört? Nee. Die hatten so Charcuterie und so ausgefallene Champagne.
Sehr cool.
Oder
frisch gemachte Salate. Ich muss aber auch sagen, ich war in der Champagne schon lange nicht mehr als freier Mensch unterwegs.
Mhm.
Also meistens ist ja so, dass man dann da verhaftet wird und dann wird man von Weingut zu Weingut geführt und dann...
Ja.
Aber so wirklich leichtfüßig in Epernay oder in Reims unterwegs zu sein, ist mir lange nicht vergönnt gewesen, aber selber schuld. Ich bräuchte einfach nur hinfahren. Aber mega Tipp, ich mag solche Tipps.
Weil die dann halt auch die gewissen Snacks dazu machen. Muss aber nicht, du kannst auch nur die Weine verkosten. Das fand ich ziemlich geil an der Stelle. Und ansonsten finde ich die Location halt auch gut direkt im Weinberg, beim Weingut, mit dem Wein des Weingutes den Wein zu trinken oder mit den Menschen, die das leben, die dort arbeiten.
Mhm.
Oder halt als Sommelier dazustehen, finde ich auch wirklich schön. Das hatte ich mal in Portugal, das Erlebnis, das war einfach auch die Orangenblüte und wir standen da, haben den Weißwein des Weinguts Arinto haben wir probiert. Richtig, richtig cool. Mit ein paar Snacks und standen dann da, haben uns die Weinberge angeschaut und das visuelle Erlebnis direkt auch gehabt, wie, wo der Wein herkommt und was die Philosophie ist. Und also vielleicht auch so ein bisschen wie man das vom Urlaubswein her kennt, ne? Zu Hause, was gibt es denn da für ein Klischeesprichwort? Zu Hause schmeckt der dann nicht so gut wie vor Ort.
Bist du jemand, der so professionell und zugleich sensibel ist, dass du das in dem Moment greifen und einordnen kannst? Oder ist das dann erst zu Hause, wo du sagst, boah, wie schön war das denn? Also kannst du es in dem Augenblick schon in der Wertigkeit einordnen, memorieren und definieren? Oder ist das dann so dieser Nachhaltigkeitsgedanke, wo du sagst, weil ich da erlebt habe?
Also ich versuche immer mehr, den gegenwärtigen Moment wirklich zu genießen und zu erleben. Und es ist noch nicht so oft eingetreten, dass ich das dann wirklich auch in dem Moment gedacht habe. Man resümiert ja, man reflektiert ja dann auch nochmal und denkt dann, boah, es war wirklich das absolute Highlight. Ne? Oder... Ja, wenn du fragst, wo ich wirklich immer gerne Wein empfehlen, also ich habe mal
Ja.
in der Schweiz Le Trois Rois essen dürfen, das am Rhein direkt die Terrasse. Und wenn du da sitzt und dann Champagner zum Aperitif trinken darfst und in einem richtigen Abendlicht, so, super, super kitschig und super romantisch und super schön. Ja, auch da als Sommelier zu stehen oder Sommelier stehen zu dürfen und in so einem gewissen Ambiente Wein empfehlen zu dürfen, ist richtig, richtig schön. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel im Aqua toll finde, dass die Atmosphäre, es ist leise, es ist. Hat irgendwie einen tollen Ausblick, das Fenster, Wasser. Es kommt auch ein bisschen auf die Umgebung drauf an. Einen kleinen Zen-Garten. Die Tische haben genug Abstand, dass man irgendwie für sich sein kann, aber trotzdem im Restaurant ist und das Restaurant-Erlebnis hat. Und ja, man kann das Ganze irgendwie weiterspielen. Also es gibt viele tolle, aber im Weinberg, in den Weinbergen, das ist so. Vor Ort wirklich auch noch mal cool, wenn man da Wein empfehlen und genießen darf.
Ist das nur mit Wein? Also kann nur Wein das? Oder gibt es irgendein anderes Getränk, was dir genauso nahe steht, was du genauso magst, was du ähnlich zelebrieren kannst, was du an dem Ursprungsort vielleicht auch genießen möchtest, oder?
Also was ich ganz toll finde, dass jetzt daran so akribisch gearbeitet wird, Obstsäfte mit Herkunft herzustellen. Und es kommt aber Wein irgendwie in meinen Augen nichts nahe oder Traube oder auch der Art, wie man es verarbeiten kann und ausbauen kann, nahe. An der Stelle habe ich natürlich auch schon über Tee oder also die Teepflanze nachgedacht und dachte mir so, okay, da kann man auch die Herkunft vielleicht erkennen und die Machart, wie man den fermentiert und das Getränk feingliedrig, Aromen, facettenreich ist. Aber ich weiß nicht, nee, für mich gibt es eigentlich da so gar nichts, was dem extrem nahe kommt.
Ich finde den Gedanken mit den Obstsäften total spannend, weil die Geschichte, glaube ich, da auch noch nicht auserzählt wurde.
Nee, das ist
Und
am
manchmal
Anfang,
ist
ne?
es ja wie beim Wein auch total, ist es Storytelling.
Mhm.
Und wenn man weg ist von diesem, wir haben zu viel Zucker süß, sondern wir gehen teilweise von mir aus auch auf Sorten, die man erklären kann. Man arbeitet da von mir aus auch mit, Reife oder mit Ausbau oder mit, welche Möglichkeiten es dort eben auch gibt. Man hat natürlich einen unterschiedlichen Haltbarkeitsprozess dann letztlich auch in diesem
Ja, ohne den
Ausbau, aber
Alkohol
vielleicht
halt
kann man
eben
die
und ohne
noch
den Zucker,
ohne
aber
den Alkohol,
ja.
ja. Aber vielleicht kann man das auch irgendwie veredeln, ähnlich wie man den Wein ja auch veredelt hat durch Holzreife oder durch verschiedene andere Sachen und man
Ja.
kann da einfach spielen und das dann noch kreativ weiterentwickeln. Wo findest du, ist die preisliche Schmerzgrenze nach oben und nach unten rein vom Gefühl her für einen richtig tollen Obstsaft? Also es gibt ja teilweise Obstproduzenten, die haben sogar Obstsäfte schon im dreistelligen Bereich.
Ja, das ist
Findest du
krass.
es Quatsch? Findest du es total witzig? So, kann man sowas rechtfertigen oder? Ich meine, es macht ja nicht bumm.
Da finde ich hart eine Grenze zu rechtfertigen. Also da muss man halt wirklich sich extrem damit auseinandersetzen. Ich tappe da jetzt gerade so ein bisschen im Dunkeln, weil ich habe mich jetzt mit der im zweistelligen Bereich mal damit beschäftigt. Aber ich denke so, also die 15, 20 und je nachdem, also wenn es dann wirklich kleine Beeren handgesammelt sind von Preiselbeeren oder Wildheidelbeeren, also wo man dann wirklich also eine Wanderung macht und den ganzen Tag beschäftigt ist, dann ja, die Frucht zu sammeln und
Die Bütte voll zu
der
kriegen.
Ertrag, der
Ja.
Ertrag ja nun wirklich wie ein Tropfen
Ja.
auf einen heißen Stein ist, also fast gar nicht und super extraktreich ist, finde ich, hat das auch seine Berechtigung. Das ist dann auch wie bei hochwertigen Wein, ne? Dass man dann, wobei dann natürlich aber noch die Verarbeitung, denke ich, einfacher ist. Aber da maße ich mir jetzt auch wahrscheinlich an zu sagen, okay, vielleicht müssen die dann wirklich auch, gerade weil kein Alkohol da drin ist und keine Fehltöne reinkommen sollen, akribisch auch jede Beere angeschaut wird, ob denn da Fehltöne, Muffton, Schimmelpilz oder Bakterien oder Tierchen mit drin sind, die man da nicht drin haben will. Ich denke, man kann alles so krass optimieren und auch den dreistelligen Bereich, das ist schon krass.
Warum aber eigentlich? Also es gibt ja so viele Speisen auch nicht. Ja, oder Lebensmittel. So Speisen, ja. Kaffee, der so und so viel kostet. Ja. Und wenn du da Blue Mountain oder Kona Kaffee oder sonst
Stimmt.
was nimmst, der einen gewissen Preis hat, Tees natürlich, dann im Weinbereich natürlich, aber auch bei den Lebensmitteln, wo du sagst, jetzt mal losgelöst davon, da muss irgendwer oder irgendwas für sterben, sondern einfach von den Sammellebensmitteln oder wie auch immer, sind die ja teilweise eben auch sehr preisintensiv. Manche Spargel, die relativ preisintensiv sind. Warum dann eben nicht Saft? Ich sag mir dann selber immer, ich bin für mich selber, derjenige hat sich Gedanken gemacht, ich verstehe es einfach nur nicht. Und ich versuche es dann einfach zu verstehen, versuche zu eben wie du es gerade mit dem Sammeln erklärt hast, dass da jemand so Hand in die Hand reinsammelt und nicht in Vollernte rüberfährt oder dass halt die Apfelsorte nur einmal im Jahrzehnt blüht und Früchte trägt und deswegen ist das so der absolute Geschmackskick.
Ja, oder die Kultivierung alleine, ne? Dass wahrscheinlich dann so auch erstmal die Obsthaine erstmal auch wieder gepflanzt oder...
Ja.
Oder auch die 100 Jahre alten. Oder wie Oliven
erstmal 300 Jahre genau. stehen müssen, genau.
Und die
genau,
alten genau, Bäume genau, gepflegt genau. werden müssen, also, ne, die jetzt schon so 100, die wo die zum Glück die drittletzte Generation an heute gedacht hat und die Bäume da halt eben auf gewissem Boden gepflanzt hat, um, ja, den Ertrag die Ernte heute zu zelebrieren und so feine Produkte daraus herzustellen. Ne? Ja.
Könnte man sowas ähnlich zelebrieren wie Wein? Also sprich, dass man den Apfelsaft hat, den dann von mir aus lüftet, dekantiert und besondere Gläser nimmt, über die Temperatur redet oder ist man dann bescheuert und einfach überdreht?
Hat so einen leichten Hang dafür, weil man sich das einfach noch gar nicht vielleicht vorstellen kann.
Ja.
Aber dadurch, dass auch die Nachfrage nach nicht alkoholischen Getränken wirklich da ist, denke ich, dass das auch seine Berechtigung hat, dass man da auch ein Produkt hat, was man ähnlich zelebrieren kann. Aber an die Größe von Wein dranzukommen, was wir bisher jetzt auch einfach als Geschichte schon haben, wenn man an die Römer denkt, wo die Pflanze weiter verbreitet haben und wenn man, also dass das in, weiß ich nicht, 1000 Jahren mit den Obstbäumen passiert. Ich weiß es nicht. Es ist für mich noch nicht so greifbar, aber es hat sicherlich auch seine Berechtigung, dass man das ähnlich zelebriert. Aber für mich kommt nichts an Wein dran. Also das ist wirklich, wirklich schon sehr einzigartig.
Weißt du warum? Aufgrund der Geschichte, aufgrund der Geschmacksentwicklung, aufgrund der Kultur? Ich meine, du betrachtest das ja wahrscheinlich sowohl aus einer professionellen Ebene als eben auch aus einer emotionalen Ebene, weil du da eine Frühprägung hattest. Was macht Wein so besonders? Könntest du das irgendwie beschreiben, skizzieren, idealisieren?
Die Zusammenhänge einfach auch von Natur, Mensch, Umgebung, Verarbeitung und dann natürlich auch als Sommelier richtig die richtige Lagerung. Im Endeffekt auch, wenn wir jetzt als über die richtigen Trinkfenster oder geniale Trinkfenster, man kann es ja, das ist ja auch immer so ein Geheimnis, ein Mann macht eine Flasche auf und im besten Fall hat man mehrere, damit man auch noch Jahre später mal erfahren kann, wie der Wein dann denn jetzt gerade schmeckt und wie die Veränderung einfach ist, Das finde ich auch einfach das Faszinierende, dass man dann teilweise auch einfach sprachlos sein kann, wenn man dann den Wein verkosten und auch trinken darf, wie feingliedrig sich das Mundgefühl im, darstellt. Also das ist für mich diese Faszination.
Wie wichtig ist dabei für dich die Speise, weil du ja Wein am liebsten in Kombination genießt und trinkst und im Restaurant gearbeitet hast, wo du ganz klar, so glaube ich es rausgehört zu haben, deine Position dabei gesehen hast, die Speisen von Sven zu unterstützen und zu begleiten?
Würde ich jetzt an der Stelle einfach nochmal so differenzieren, dass ich sage, dafür gibt es halt die Weinbegleitung, ne? Und ich möchte aber natürlich auch nicht vorwegnehmen, dass es nur Weinbegleitung gibt. Dafür freue ich mich, dass die Weinkarte natürlich an ihre Berechtigung hat. Und die Flaschentrinker, die dich dann wirklich auch auf eine Flasche konzentrieren wollen, da ist dann meiner Meinung nach eher nochmal dieser super krasse Aha- und Faszinationsmoment, dass man den Wein dann noch für sich sprechen lässt, so wie das ganze Menü für sich spricht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass die Flasche, die dann perfekt ausgesucht ist, also wenn ich jetzt nur Kracher in die Weinbegleitung einbaue, dann ist es vielleicht auch Reizüberflutung, die Jahrhundertjahrgänge nacheinander weg und dann ist es schön, wenn man doch irgendwie einen Spannungsbogen aufbauen kann und einen Höhepunkt hat und den dann auch einfach an verschiedenen Stellen einbauen kann.
Aber bei der Weinbegleitung und Speisenbegleitung hast du da mal so das Optimum erlebt? Oder wenn du zu Hause selber Flasche Wein, Salami aufgeschnitten, irgendwie sowas Explizites, wo du sagst, da möchte ich, dass die ganze Welt das einmal schmeckt. Das ist so absolut perfekt.
Also, was wirklich für mich immer geht, das finde ich auch, wenn man über die Herkunft geht und ist Bargeon und Comté. Ich bin eher so der salzige Typ. Yes. Ich trinke auch gerne Süßwein und dann einfach nur Süßwein. aber Wein und Speise-Kombi ist dann, bin ich doch, muss ich zugeben, klassisch oder Boeuf Bourguignon und der Burgunder dazu vielleicht doch ein bisschen sehr frankophil, was auch wirklich wunderschön ist, weil die nageln das auch oft, wobei man auch sagen muss, das, was ich an Portugal zum Beispiel cool finde, ist auch, dass diese sehr, sehr deftigen Speisen und dann teilweise mit den entsprechenden autochthonen Rebsorten oder Weinen der Rebsorte kombiniert, sehr, sehr, sehr gut passt. Und da hatte ich auch mal ein richtig geniales Match mit so karamellisierten Zwiebeln, Schweinebauch und dann halt eben so einen holzausgebauten Arinto. Das hat einfach...
Es
sind jetzt auch nicht ein riesengroßer Wein, aber es ist dann halt einfach, wie du sagst, an der Stelle mal das Match, was man mal so in Erinnerung hat oder und wenn Weine für sich alleine stehen.
Versuchst du das dann rein vom Kognitiven aufzulösen, dass du sagst, ich überlege mir, warum das so gut passt und versuche das dann auf andere zu spiegeln oder sagst du, egal, es passt einfach und lecker?
Ich versuche das dann zu spiegeln, weil ich nehme die Erfahrung dann halt auch mit und versuche das dann, wenn ich dann ähnliche Komponenten habe, wobei das natürlich auch halt eben, dass die krasse Herausforderung ist dann bei so komplexen Gerichten, ne, da kannst du dann auch, da muss man gucken, dass man halt nicht zu viel Wein macht oder zu wenig oder ne, das ist dieses Justieren, dass es wirklich eine Harmonie ergibt und dass die Speise im Vordergrund steht, der Wein nicht zu viel ist, aber trotzdem klar erkennbar und auch, wenn ich jetzt mal vorher in den Wein reinschmecke und dann schon mal so ein bisschen vorbereite, das probiere und dann das Essen serviert wird, dass das dann einfach ebenbürtig ist und das eine das andere nicht überdeckt. Ne?
Findest du schwerer zu in dieser Art und Weise Weine auszusuchen, also sprich das Gericht zu spiegeln, trotzdem zurückhaltend zu agieren oder einen Wein zu finden fürs Backhändel vom Supermarkt?
Also es
ist also wirklich einfach profan
also, mag ich auch an der Stelle manchmal sehr gerne. Ne?
Aber ist das schwer dafür, einen richtigen, optimalen Wein zu finden, zu sagen, der ist jetzt... Also ich wollte jetzt nicht dieses Beispiel mit dem Vinson und dem Comté nehmen, weil das ist ja wieder Geschmacksperfektion, die aufeinander trifft, sondern wirklich sowas Einfaches. Oder die Leberwurst.
Ich wollte es gerade sagen, also die Leberwurst.
Und dazu oder zum Baguette und dann, ja. Und dann richtig optimalen Wein, wo du sagst, das matcht dermaßen. Ist das schwerer? Also ich, ist eine offene Frage, gar nicht so. Ich habe irgendwie einen Hintergedanken, versuche dich da jetzt...
Manchmal ja, manchmal nein, manchmal kommt das auch einfach und manchmal ist das dann auch, du machst eine Pizza und dann, ach scheiße, ich will jetzt aber echt doch gerne einen Wein trinken und ja, wir wären eigentlich bei Weiß gewesen, aber ich habe aktuell nur Rot da und der ist, ja... Kellerkalt, was eigentlich auch perfekt ist, dann zur Pizza mal einen etwas nicht ganz so tiefgründigen Rotwein, komplexen Rotwein, sondern einen, der eine schöne Säurestruktur hat, Zug, weil man natürlich auch die fettige Komponente vom Käse hat und vielleicht auch was Herzhaftes von einer Salami oder was auch immer, was das Ganze dann so ein bisschen auf Spannung hält. Was von dem einen mehr trinken und von dem anderen mehr essen lässt. Also, dass man einfach gar nicht mehr aufhören will, den Wein und die Pizza, den Wein zu trinken und die Pizza zu essen. Ist super schwierig, super profan.
Pizza finde ich ultra schwierig. Ja, egal was drauf ist, also allein diese Kombination von Tomate, dann das Teigige, also du hast eine gewisse Stärke, du hast Säure mit dabei, du hast dieses fettige Umami vom Käse. Und dann der ganze Kram, der noch mit drauf oben rumschwimmt, den musst du ja auch noch irgendwie mit aufgreifen. Und dann ja trotzdem nicht nur spiegeln, sondern auch das Animierende zu fördern.
Also ja, Pizza ist Endgegner. Und wenn du dafür wirklich durch Zufall einfach mal irgendwas findest und aufmachst. Und ja, es gibt ja auch ernstzunehmende Lambruscos.
Ja.
Lambruscos. Ja, ne? Also
großartig.
Es ist vielleicht so
Lambruski, glaube ich, oder?
Entschuldigung. Da kommt.
Ich weiß es nicht. Also da, ich hätte gedacht, ja, also da.
Ja, ne, also da, das ist vielleicht das mein profanes Pairing.
Lambrusco ist komplett, also nicht unterschätzt, es gibt auch viel Schrott. 99,8762% sind wahrscheinlich größter Müll. Aber die paar, die wirklich auch den Namen fundiert haben und teilweise jetzt ganz viel Individualität leben, sind.
Ja, und da ein bisschen erfrischend.
Das ist, also es macht so viel Spaß. Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Boah, ich glaube, ich wäre unheimlich gerne Chenin Blanc oder so. Was richtig Geiles von der Loire, aber ich bin eher Sauvignon Blanc. Bisschen biestig, komme überall zurecht und kann alleine dastehen, bin aber auch im Team mit anderen Rebsorten. Toll.
Ja. Extrem spannende Betrachtung, aber dann trotzdem von der Loire und dann aus dem Centre oder dann Südafrika oder Deutschland irgendwie neu eingewandert und muss brillieren und kalt mazeriert, überfruchtig.
In österreichische Flaschen Wein, wo ich mit zwei Sauvignons auch echt richtig gut gefallen haben und ich dachte so, das ist eine coole Sache, hier die große Reserve Sauvignon Blanc von FX Pichler oder Alte Reben Neumeister, da hatte ich mal so Jahrgänge, die ich mal aufmachen durfte und da dachte ich so, wow, das ist Sauvignon Blanc, ne? Also denkt man so, ach ja, andere Rebsorten sind dann immer so ja, bevorzugt oder gehypt, Sauvignon Blanc. Vielleicht ist auch nur meine Wahrnehmung, wird gar nicht so häufig genannt. Oder halt im Sauternes, ne? Also Ist natürlich auch als Pairing Cuvée-Partner.
Ja, ich glaube, Sauvignon Blanc hat eine gewisse Größe, wenn sie nicht als Rebsorte hergenommen wird, also nicht verhaftet wird als Rebsorte. Wenn man nicht sagt, ich brauche einen Sauvignon Blanc und versuche den irgendwie zu perfektionieren, sondern wenn er unterschwellig mitschwimmt, entweder unter der Appellationsbezeichnung, also klassisch französisch, oder unter dem Typus des Winzers.
Das stimmt,
wenn du eben gerade sagst, Bichler, Neumeister etc., da weiß man, dass die einen eigenen Stil, eine eigene Handschrift haben. Und da wäre es nicht egal, welche Rebsorte die haben, aber sie versuchen, die Rebsorte als Sprachrohr ihrer individuellen Interpretation von irgendwas zu nehmen, sei es des Bodens, sei es des Ausbaustils und so weiter.
Genau.
Und dann bekommt die eine Größe, weil sie dann trotzdem viel Eigencharakter mit reinbringen kann und sich einfach dann dem dienlichen Stil entsprechend formen lässt. Also daher finde ich so dein Call mit Sauvignon Blanc gar nicht so verkehrt. Was wärst du geworden, wenn du keine Sommeliere wärst?
Ja, vielleicht hätte ich dann doch eine Winzerausbildung gemacht.
Winzerin? Ja, ja, hast du eigentlich schon beantwortet, stimmt.
Aber nach wie vor, also übelsten Respekt vor dem Beruf.
Ja, man weiß ja nie. Hast du sonst noch Wünsche oder Gedanken oder Vorstellungen? Klar, jetzt erstmal ein anderes Projekt mit deiner Tochter, aber so irgendwie weitreichend, irgendwas, wo du sagst, das würde ich noch ganz gerne, vielleicht so als abschließende Frage?
Einfach am Ball bleiben, weiter auch weiterbilden, reisen, Weinreisen. Das interessiert mich auch. Und sich auch noch mal in gewisse Themengebieten reinarbeiten, was ja, auch die Geologie vielleicht anbelangt oder die klimatischen Bedingungen. Ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und nach wie vor, ich esse und trinke gerne, also die Tischkultur beizubehalten, weiterzugeben. Auch unseren Beruf wirklich. Es ist einfach ein wunderschöner Beruf, am Leben zu erhalten und zu zeigen, dass man auch wirklich vielseitig sein kann und ja, das ist so mein Wunsch.
Vielleicht geht es dir genauso, dass wenn man in ein Restaurant wie dem Aqua von Sven Elverfeld geht, man eine enorme Erwartungshaltung hat. Man teilweise recht angespannt ist. Man sich schon Tage, teilweise Wochen oder Monate im Vorfeld nicht nur drauf freut, sondern auch überlegt, wie es wohl sein kann, also so einen richtigen Gedankenball darum aufbaut. Und wenn man dann jemand Natürliches hat, wie Anna-Helene Herpers, die es mit ihrer sehr menschlichen, natürlichen, aber eben auch sehr emotionalen Art vermag, einen abzuholen, zu greifen, zu fundieren, zu erden, ist es ein Geschenk. Ja, dann kann man vom ersten Moment an genießen. Und dass sie das kann, ich glaube, das hat man gerade in den letzten 2 Stunden gemerkt. Sie war großartig. Sie war so natürlich, sie war so sie selber. Und das ist sehr, sehr ergreifend. Vielen Dank, liebe Anna-Helene, dass du da warst, dass du unser Gast warst, dass du uns an deinen Erfahrungen, an deinem Weg hast teilhaben lassen, dass du uns eigentlich Mut gemacht hast, das Gleiche, die gleiche Verrücktheit zu wagen, sich vielleicht irgendwo einfach zu bewerben, um seinen Traum zu leben. Und noch ein ganz großes Dankeschön an unseren Partner, an die Handelshäuser Consiovini, Segnet, Schlumberger, die alle zur Schlumberger Gruppe gehören, das zusammen mit dem Privatkundenportal Bremer Wein Collect, denn sie unterstützen uns, unterstützen die Idee, unterstützen das Format, ja, und sind so eigentlich zeitgeistig, dass sie an dieses Format Podcast glauben. Und das Interessante ist dabei, wir sprechen damit, und vielleicht gehörst auch du dazu, erstaunlich viele Frauen an, also viele Weingenießerinnen, viele vielleicht Winzerinnen, vielleicht auch andere Sommelier, andere Kellnerinnen, andere Journalistinnen. Was gar nicht so einfach ist, denn unsere Branche, die Weinbranche, ist sehr stark männerlastig, männergeprägt. Und daraus auszubrechen und das Bewusstsein für Wein einfach weiterzutragen, dabei hilft das Podcast-Format und zur Jugend zu sprechen, Unsere Hörer sind im Schnitt zwischen 25 und 40 Jahre alt, was ich toll finde. Euch erreichen wir sonst normalerweise nicht, aber mit Podcast schaffen wir es und das freut mich sehr. Also vielen Dank, dass ihr dabei seid und vielen Dank der Schlumberger Gruppe, dass sie das Ganze unterstützt, begleitet und fördert. Großartig. Denn darum können wir auch sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Anna Helene kommt Anna. Das ist total witzig, das fiel mir eigentlich erst beim Schreiben des Redaktionsplans auf. Also nicht nur, dass wir zwei Frauen hintereinander haben, dass wir zwei Anna, also Anna Helene und Anna haben, sondern dass wir auch zwei Frauen haben, die gerade aktuell im Mutterschutz sind. Und das finde ich wiederum ganz toll, weil es zeigt, dass wir eigentlich aktive Sommeliere haben, die Familie gründen, Familie leben können und aber ganz, ganz fest im Sinn haben, dass wir ihr nächste Woche bei Anna Ruprecht auch hören, wieder zurück in den Beruf zu gehen. Und dabei wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg und freue mich auf die kommende Woche, freue mich auf den kommenden Freitag, freue mich auf Anna Ruprecht.
Anke Thielke aus Walsrode. Ich berate online und in Präsenz Solo-Unternehmerinnen und KMU, also kleine und mittlere Unternehmen, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen und bessere Akquise zu machen. Anna Helene. Ja, was kann ich als Familienmitglied über Anna Helene sagen? Natürlich nur Gutes. Und ja, das sage ich aus ganzem Herzen, weil es ist wirklich sensationell, wie sie sich als Weinkennerin bei uns in der Familie einen Namen gemacht hat. Und ach, das heißt wirklich was. Denn bei uns trinken alle gerne einen sehr guten Wein und kennen sich dementsprechend auch aus. Und sich da durchzusetzen und auch als, sage ich jetzt mal, Hoheit anerkannt zu werden, dazu gehört schon vieles. Und im beruflichen Rahmen habe ich Anna Helene auch kennengelernt und ich bin einfach fasziniert, wie sie aus dem, sage ich jetzt mal, wirklich Hintergrund den Dienstleistungscharakter sich zu eigen gemacht hat und wirklich geräuschlos und trotzdem überall präsent, gerade auch im Aqua da zu sein, also das hat mich wirklich fasziniert. Das ganze Team war toll, aber Anna Helene war natürlich mit ihrer Weinexpertise für uns wirklich die Beste. Hört man eventuell etwas stolz aus meiner Stimme? Nun gut, das kann auch sein.